Ja gut, dann tun wir mal einen auf professionell. Also, fangen wir an. Wir stellen jetzt vor, dass ich eine gemeinfreie Intro-Musik gerade gespielt habe.
Verstehe, okay.
Und ich bin Sebastian Peitsch von AppleOutsider.de und zu Gast ist heute Alexander Olmer von iPhoneBook.de. Hallo.
Einen wunderschönen guten Abend.
Ja, hallo. Toll, ne?
Dass du mich so spontan gefragt hast und dass wir hier so spontan zusammenkommen, eine Freude, definitiv.
Ja, Freude, ja, klasse. Jahrelang hinterlasse ich Kommentare, wo ich mich jedes Mal gefragt habe, kann ich das jetzt so schreiben oder nimmt sie mir das übel?
Ja, du bist einer der kritischen Kommentatoren und das schätze ich immer sehr, weil an Kritik sieht man ja oft, dass Leute sich mit Themen auseinandersetzen.
Ja,
Können
aber
ja wenig, also so Oberflächlichkeit und so ist, kann ich schwer abhaben oder so. Kann
ja.
man auch schon machen, aber also also jemand, der kritisch und halt irgendwie nicht sagt, irgendwie, ja, toller Artikel oder so, der ist mir manchmal sogar lieber, weil dann kann man sich daran reiben und dann kann man anderer Meinung sein. Und das waren wir in den letzten Jahren, glaube ich, ganz häufig und aber auch irgendwie ja ganz, ganz konstruktiv.
Ja, aber das ist ja die andere Sache. Ich denke mal, bei den Sachen, die ich schreibe, kommt bei dir jedenfalls dieser Respekt, den ich vor dir habe, eigentlich auch durch. Und das kommt dadurch, dass ich jahrelang halt Witze und so gehört habe und dadurch rausgekommen ist, dass du Ahnung hast, von dem du redest. Und deswegen kann ich nicht schreiben, dass was soll das? Du bist doof oder sonst irgendwas. Das ist es sowieso nicht. Ich meine, ja.
Aber man kann ja anderer Meinung sein. Also ich meine, das ist ja letztendlich, gibt es immer so ein paar Fakten, die man nicht umstoßen mag. Manche mögen die umstoßen, aber das ist ein anderes Thema. Aber oft ist es ja auch einfach so eine Abwägungssache, ja. Und eine persönliche Vorliebe, eine Präferenz, eine Beurteilung von Themen, mit denen ich mich irgendwie auf dem Blog auseinandersetze, die jetzt nicht irgendwie schwarz-weiß sind. Also
Ja,
die.
das andere ist ja auch im Prinzip, dass ich immer wieder merke, wie sehr man geprägt ist von den Sachen, die John Gruber schreibt. Das läuft darauf hinaus, dass man durch ihn irgendwann so indoktriniert ist, dass man zu allem eine gewisse Meinung hat und nicht mehr hinkriegt, es irgendwie über den Tellerrand zu sehen. Alleine die Auseinandersetzung zwischen ihm und Joshua Topolsky hat dazu geführt, dass ich mir immer Gedanken darüber gemacht habe, was denn die Einstellung von Herrn Topolsky bezüglich Windows und Mac und so weiter ist und diese Folge, ich glaube, es war die zweite Folge von On the Verge, wo Gruber da gesessen hat und Topolsky ihn dann fragt, bist du ein Fanboy so ungefähr, ne? Was natürlich, ne? Auf uns wirkt das anders, weil die Fanboys gibt es mittlerweile in Deutschland auch als Podcast und wer Nerdist hört zum Beispiel, der weiß ganz genau, dass Nerd und Geek heutzutage sowas wie ein Alleinstellungsmerkmal ist im Vergleich zu früher von vor 10 Jahren. Und trotzdem hat man gesehen, wie Gruber in die Defensive gegangen ist und sich gesagt hat, ja, du willst mich doch im Prinzip jetzt nur beleidigen. Und das ist halt so dieses Missverständnis, was viele von den Kommentatoren auch auf den Blogs, also ich will jetzt nicht Engadget sagen, aber jetzt sagen wir mal doch schon auch The Verge, wo die Leute halt sagen, ja, Android ist generell doof und ihr seid alle nur neidisch und dann umgekehrt, ja, Apple ist doof, ihr seid alle indoktriniert und habt da diese große. Du hast das Foto gesehen jetzt von vorgestern, wo das Retina ihr MacBook Pro in diesem Glaskasten steht und rundherum stehen
Klar.
Leute und machen Fotos.
Naja, dieser
Und
Glaskasten.
Will Wheaton hat so ein Bild gepostet auf seinem Tumblr, wo unten drunter dieses Bild von 2001 drunter ist, wie die Affen am Anfang den Obelisken anfassen.
Ja, das ist, da habe ich auch ein bisschen drüber geschmunzelt, auf jeden Fall. Und ich glaube, man darf das echt nicht so ernst nehmen. Beziehungsweise man muss es ganz ernst nehmen. Und also
Ja.
es gibt wirklich zwei Herangehensweisen. Also ich finde schon, ich bin ja auch ein Fan davon, sich mit Details auseinanderzusetzen, sich an Details zu reiben. Ich mag es, wenn man irgendwie vereinzelt Diskussionen in ganz klitzekleinigkeiten, wenn man abdriftet und da einsteigt. Und dann kann man aber trotzdem, also trotzdem kommt es dann irgendwie darauf an, immer noch so für einen persönlich, was man daraus zieht, ja, also und wie man sich irgendwie der Sache gibt und sich darauf einstellt. Und ich kann auf keinen Fall sagen, dass ich nicht auch beeinflusst wäre von all den Quellen, die ich lese.
Ja,
Und
natürlich.
da zähle ich echt nicht nur irgendwie jetzt Gruber zu, sondern aus allen Ecken und Enden. Und ich bin ja auch jemand, der mir irgendwie, ich habe mir heute Morgen gerade Gedanken darüber gemacht, weil ich einen Artikel über den RSS-Reader geschrieben habe, Reader. Und da habe ich mal irgendwie so anhand der Screenshots, war ich mir nicht sicher, was ich raufstellen sollte im Blog. Ich habe so ein paar Ordner, ich habe das noch Ordner strukturiert. Ich habe auch zum Beispiel einen Ordner, der heißt Android. Und da habe ich keine Ahnung. Also im Gegensatz zu den iPhone-Quellen sind das weitaus weniger, aber da so 15, 20 Blogs lese ich so regelmäßig mit. Und ja, also mein erstes Verhalten ist nicht gesund. Also das kann ich
Ja,
dir
bei mir
sagen.
auch nicht. Also ich habe gestern erst beim Fußball gucken, habe ich Freunden von mir erzählt, ja, ich sitze täglich 5 Stunden und lese RSS wieder. Die gucken mich an wie Auto. Du
Ja,
nimmst
ja.
die Zeit, ja, ich habe keine Kinder.
Nee, also und es ist halt echt, es ist so, was man daraus, man ist beeinflusst, durchaus, definitiv. Aber ich finde es halt irgendwie gut, wenn man irgendwie seine eigene Meinung irgendwie widerspiegelt in allem, was man so produziert und da irgendwie dann auch zu steht. Und ich glaube, dann driftet diese Diskussion in irgendwie Fanboy und du bist doch dem einen System eher zugeneigt als dem anderen aus Prinzip und so weiter. Driftet so ein bisschen ab. Also das ist nicht mehr so, ist für einen persönlich nicht mehr so entscheidend. Wie das dann
Ja, du hast
rüberkommt,
aber
ist
auch
dann
den
eine ganz
Vorteil,
andere Frage.
dass du einmal die Woche eine Reflexion von 3 oder 4 anderen Leuten auch immer hast. Also dass du eine andere Meinung grundsätzlich jede Woche mindestens einmal bekommst. Und andere Leute müssen sich diese Meinung selber suchen. Das ist ja das Problem des Internets. Man kann, wenn man eine Meinung hat, sich in eine Nische begeben, die definitiv im Internet existiert für jedes Thema. Sei es von ultrareligiös bis ich mag Monchhichis und dann sich da hinsetzen und das ist das Tollste auf der ganzen Welt. Und der Vorteil an der ganzen Sache ist mittlerweile, dass durch Podcasts und auch jetzt mittlerweile durch YouTube die Videos, dass dadurch da so ein Rückkanal existiert und dass man auch immer wieder Sachen verlinkt bekommt. Oder das ist auch wichtig, dass jemand anders sagt, aber überleg doch mal, wie das so und so ist. Einfach nur, damit man anders drüber nachdenkt. Aber jetzt kommen wir mal jetzt zu meiner Liste. Ich
Ja,
wollte
du
es nicht
berühmte
wirklich so
Liste.
machen wie auf WDR2, wie heißt denn gleich Zeitzeichen, wo die Leute am Anfang gefragt werden, wie alt sind und wie viel sie wiegen und wo dann irgendwelche Bekannten von vor 20 Jahren anrufen und sagen, ach Rüdiger, wir haben uns Ewigkeiten nicht gesehen, kannst du dich noch erinnern, wie?
Okay.
Ich
Bin
kenne keine
gespannt.
von deinen Freunden. jetzt mal, um jetzt den Bogen zu spannen aufs Alter. Ich meine, wir sind beide Mitte 30, wenn ich das nicht falsch sehe. Und wenn du dich selber, fangen wir einfach mal damit an, du hast bestimmt auch früher Spielemagazine gelesen, du hast eine Zeitung nach Hause bekommen oder etwa nicht. Also bei mir, ich habe es angefangen mit dem aktuellen Softwaremarkt, das war ganz früh, hat mir ein Nachbarsjunge mitgebracht. Und danach kam Powerplay und GameStar und PC Player, halt mit Heinrich Lenhardt und unserem Freund aus San Francisco, dem Ostinat, der mich
Genau.
immer noch dafür hasst, dass ich ihm Lost gespoilert habe.
Ja, nee, ich habe ja sogar in dem Bereich gearbeitet auch. Also ich habe ja nach meiner Schule, nach meinem Abitur, habe ich ja nicht studiert, sondern bin direkt bei der Videogames eingestiegen.
Ja, guck, und das ist eine Sache, das habe ich nämlich geahnt. Und das war dann so eine Sache, die ich auch mal wissen wollte, ob du direkt angefangen hast zu schreiben. Ist das wirklich so gewesen, dass du dich dann beworben hast? Wie Austin hat halt auch einfach gesagt, hey, wie sieht's aus? Kann ich mitschreiben, so ungefähr? Weil das habe ich nicht mitgekriegt.
Genau. Also ja, nee, das ist auch irgendwie damals auch so ohne Internet und so und Twitter gab es noch nicht und so. Da konnte also das zu recherchieren ist gut, sowas denjenigen persönlich dann, glaube ich, zu fragen. Also ich habe während der Schulzeit schon geschrieben und da habe ich mich auch ganz blöd bei so Magazinen beworben, bei so Videospielmagazinen, sagen so, ja, ich bin irgendwie hier Schüler und keine Ahnung, ich mache das ganz gerne so mit diesen Games und so und kann ich nicht für euch schreiben und ja, damals irgendwie mit 16, 15, 16 und hab irgendwie so zwei kleine Gigs bekommen, halt für. Damals war das großes Geld, so weißt du, wenn man
Ja,
80,
natürlich. Ich
wenn
meine,
du 80 Mark für einen Artikel gekriegt hast oder
der
so, das war
Boris
schon groß.
Schneider-Johne hat angefangen mit Monkey Island zu übersetzen. Also das soll ja auch keiner kleinreden. Ich meine, die andere Sache ist,
Nein, nein.
ich habe bei mir hat es angefangen. Oh, ich habe gesagt, ich fange davon an. Ich fange immer an, von mir zu reden. Ich habe irgendwann ich weiß gar nicht mehr, wie das gekommen ist, aber ich glaube, irgendwie bin ich dazu gekommen, für einen Corona-Newsletter zu schreiben, diesen Star Trek.
Ah ja.
Science Fiction und so weiter. Und irgendwann habe ich dann im Ruhrgebiet ich weiß nicht, wo das jetzt gewesen, in Oberhausen war, glaube ich, haben wir uns da getroffen und auf einmal steht der Austinat vor mir und hey, dich kenne ich. Und ja, und so kommt das dann halt. Also ich schreibe dann auf einmal einen Artikel über vierte Staffel Star Trek, was war das? Nee, Star Trek, Stargate und nehme mir dafür 10 Stunden Zeit. Und das ist diese andere Sache, was die Leute, auch wenn sie deinen Blog lesen, und das ist das, was ich halt immer weiß, wie viel Zeit es kostet, sowas zu schreiben. Vor allen Dingen,
Ja.
was mir halt immer wichtig ist, und das, was du sicher auch gemerkt hast, ist, ich mache mir Gedanken darüber, wie du zu dem Ergebnis gekommen bist, was du aufgeschrieben hast. Und dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie viel Zeit du darauf verwendet hast, und dann schreibe ich trotzdem, was das und das vergessen.
Ja, nee, das ist ja richtig. Wir springen wild in Themen, aber ist gut so, weil ja, ich glaube, ich bin auch oft das mal unzufrieden mit meinem Output pro Tag. Und ich habe irgendwie im Dezember mal nachgerechnet und dieses Jahr ist irgendwie die Vorausgabe, dass ich irgendwie 3 Artikel pro Tag schreiben wollte fürs Blog. Und da hänge ich aber auch schon wieder hinterher, weil also das wären 3 Artikel durchgängig, 7 Tage die Woche. Das klingt so super wenig und
Nein,
manchmal.
nein,
Nee,
nein,
nee.
um Gottes Willen. Ich habe seit 2 Wochen nichts geschrieben. Schreibe wieder was und kriegst sofort einen Kommentar. Toll, wie du das schreibst. Schreib doch mal mehr. Und ich sitze vor dem Monitor und denke mir so, klar, mach vor.
Ja, ich meine, und dann kommen immer die Sachen dazu, dass du natürlich dich in Sachen rein recherchierst, wo dann irgendwie kein Artikel bei rausfällt, ja? Also,
Ja,
dass du irgendwie
absolut.
2, 3 Stunden Software ausprobierst, die irgendwie halt mit den Entwicklern rücksprichst und dann beurteilst du halt irgendwie nach 2 Stunden dann, nee, das ist eigentlich nix so, weißt du, weil naja, diese ganz bewusste qualitative Weitergabe oder diese explizite Auswahl, die gehört ja dazu. Also alles, was ich sozusagen aufs Blog stelle, ist überdacht. Das ist nicht einfach irgendwie so, okay, da schreibt jetzt irgendwie jeder drüber oder ich muss jetzt auch über Thema Y schreiben,
Ja, aber die
sondern das
andere
ist
Sache
dann.
ist es auch, dass es dadurch, dass du mittlerweile eine Reichweite hast, ist das auch immer ein Prädikat, ne? Aus allem, was du schreibst, kann man diese kurzen Abrisse machen, iPhoneBlog.de schreibt, Teilsatz weggelassen, wo schlecht ist, und dann super tolle Grafik so ungefähr. Und damit kann man Spiele verkaufen. Und dann darüber machst du dir mittlerweile auch Gedanken. Das Problem habe ich noch nicht.
Ja, wir kommen, wie sind wir? Wir sind über Corona-Newsletter da hingekommen. Also nee, und das ist, genau, da wollte ich eigentlich nochmal irgendwie einhaken. Das ist lustig, weil also bei mir hat das, wie gesagt, so mit einer ganz dummen Anfrage an Redaktionen gestartet, so, und daraus ist was geworden. Und heutzutage ist es eigentlich noch leichter, dass man eigentlich, wenn man irgendwie sich in ein Thema reinwühlen will und da irgendwie dabei bleibt und musst irgendwie nicht mal Expertise in irgendwelchen technischen Dingen mitbringen, kannst du ja sowas von alleine starten. Und so ist letztendlich auch das iPhone-Blog gestartet. Wenn du musst du erst mal 2, 3 Jahre irgendwie, wirst halt von keinem gelesen oder von relativ wenigen Leuten zumindest. Und aber es ist möglich, ja. Und das ist heute noch viel eher möglich, als das noch damals der Fall war. Und das finde ich eigentlich echt immer ganz schön. Und wenn dann irgendwie so, keine Ahnung, irgendwo poppen ja dann so interessante Artikel auf und wenn der halt denjenigen, den ich nicht kenne und nicht lese, das Blog noch irgendwie uninteressant ist, wenn da irgendwie 2, 3 Mal drauf verlinkt wird oder ich da 2, 3 Mal drüber stolper, dann nehme ich das mal ins Auge und dann verfolgt man das und so, ja, rollt sich die Schneekugel dann irgendwie auf. Und wenn du merkst, da steht jemand dahinter, der da irgendwie Spaß dran hat und der da Leidenschaft reinsteckt, dann ist das sehr, sehr viel wert, muss ich sagen.
Ja, du hast mir auch mehr als einmal gesagt, dass du das gut findest, wenn ich selber was anfange. Ich meine, da kommen wir am besten gleich nochmal wieder drauf zurück, weil jetzt, lass uns mal, du hast gesagt, du hast mit Videogames angefangen. Das ist ein Magazin gewesen, das hat sich auf Spielkonsolen konzentriert oder wie, oder ging das auch über PC?
Genau, also das war getrennt. Ich habe, wie gesagt, 15, 16 habe ich irgendwie für andere Magazine geschrieben und bin dann darüber durch die ganze Geschichte auch dazu gekommen, dass ich mich für ein Schulpraktikum einfach mal bei einem Verlag beworben habe, der halt auch so Videospielmagazine und PC-Magazine verlegt. Und die haben mich dann als Praktikant genommen. Das war ein großes Drama mit der Schule, weil ich bin im Norden von Deutschland aufgewachsen und der Verlag war im Süden und Lehrer haben gestresst, sie können keinen Besuch machen und es wurde mir verboten und weißt du, und dann rebellierst du weil das ist ja also weißt du, das Traumberuf und Traumaussicht und dann wird dir das
Naja.
wegen irgendwelcher Formalitäten, wird das irgendwie gecancelt und dann habe ich es halt letztendlich, ist es ein freiwilliges Praktikum geworden und so bin ich dann letztendlich zu Videogames gekommen und damals gab es das offizielle PlayStation-Magazin bei dem Verlag noch und naja, und dann hängst du da so rum und lernst die Leute kennen. Und so ist es dann letztendlich auch dazu gekommen, dass ich dann Abitur gemacht habe. Und dann hat mich der ehemalige Chefredakteur Jan Binsmeier von Videogames damals angerufen und gesagt: Was machst du nach der Schule? Und naja, ja, Zivildienst oder also, ne, irgendwas so.
Ja, klar.
Ja, nee, willst du nicht? Komm doch mal zu uns, bewirb dich doch mal so. Und dann, ja, damals war irgendwie so echt. Hat jeder noch irgendwie wild eingestellt und dann habe ich auch irgendwie einen Job direkt bekommen, so
Ja,
als
aber
Redakteur.
worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, Womit hast du angefangen? Also, was waren deine ersten Spielkonsolen? Ich weiß ganz genau, dass meine erste Spielkonsole war, glaube ich, ein Mega Drive, den ich bekommen habe, weil ich nicht die Konsole vom Nachbarn haben wollte, weil die hatten ein Super NES. Und dann ging das halt irgendwie, ich hatte auch ein Atari ST und kein Amiga und all so ein Käse. Wie ist denn bei dir gewesen?
Nee, ich bin auch so, über die Schwelle bin ich auch so ein bisschen gerutscht. Also das heißt, so mit diesen ganzen Veteranen, die ich ja auch irgendwie kenne und mit denen man sich so umgibt, die haben alle viel früher angefangen. Deswegen, ich bin eigentlich mit dem Gameboy gestartet.
Aha.
Im Gameboy,
Stimmt, ich auch.
so mit,
Sorry, habe ich ganz vergessen.
na, so, man war
Selbst
9 Jahre
gekauft,
alt.
eigen Geld. Ja, genau.
Genau, und hat irgendwie Gameboy gespielt und ist dann, keine Ahnung, NES. Super, Super Nintendo natürlich, große Zeit, eine sehr, sehr prägsame Zeit für mich. Und klar, Mega Drive. Und dann hat es irgendwie exponentiell zugenommen, die
Ja, klar.
ganze. Also ich meine,
Ist ja
dann
alles
bist du
an
ja auch im
Arbeit,
Alter,
ne?
weißt du, dann bist du in ein Alter gekommen, wo du das Geld hattest, dir selbst eine Konsole zu kaufen. Und musstest, bisher warst halt nicht darauf angewiesen, dass du irgendwelche Taschengelder sparen musstest oder auf die Eltern oder so. Und dann, klar, dann hast du dich irgendwie, keine Ahnung, Nacht- und Nebelaktion habe ich mich für ein N64 angestellt. Und da weißt du, wenn die Türen dann öffnen, wirklich noch so gerannt um die ersten 10 Konsolen in Deutschland. Und ja, und dann, ich meine, dann ab dann habe ich auch irgendwie alles gekauft und alles miterlebt, was dann so rauskam.
Ja, ich versuche gerade die ganze Zeit audiomäßig darzustellen, dass ich die ganze Zeit am Nicken bin wie ein Bekloppter. Ich habe während des Zivildienstes von einem Pfleger, ein Kollege von mir, der hat mir sein N64 geliehen, 3 Wochen lang, damit ich Mario 64 durchspielen kann.
Ja.
Also von daher ganz großes Spiel. Wirklich, wirklich klasse. Und wie kommt man dann zum Mac über das Autorensystem oder weil man da gut mit schreiben kann oder wie stolpert man dann da rein?
Nee, ist lustig. Also ich war ja auch echt ewig lang noch so, also PC-Zeit, meine PC-Zeit hat ja irgendwie 94 angefangen oder so, mit 14, also im eigenen, also meine Eltern hatten einen PC und so. Und ich bin da wirklich echt darüber, über diese ganze Verlagsschiene
Ja,
gekommen, wo
das
halt
dachte ich mir.
gelayoutet wurde mit irgendwie G3s, mit diesen großen Towern und wo Dongles hinten dran steckten, weil die Adobe Software irgendwie dadurch halt sich freigeschaltet hat. Und
Ja, klar.
genau, und ich meine, das Highlight war damals irgendwie ein Kollege, der irgendwie einen G3 Powerbook hatte. Traumhaftes Gerät. Und dann kam die Zeit, wo das G4 Powerbook kam. Und das war mein erster Mac. Mein erster Mac, den und hier spannt sich und schließt sich sozusagen der Bogen. Also Future Verlag war damals der Verlag, wo die Videogames erschienen. Ein Videospielheft, das sich mit Konsolen beschäftigt hat, keinen PCs, sondern Konsolentiteln. Und genau, und der Verlag hat halt in Deutschland seinen Sitz aufgegeben. Das ist britischer Verlag, der gibt es
Ich
heute auch
weiß.
noch, die verlegen Edge und so weiter. Und naja, und Videogames war das einzige Magazin, was eigentlich plus minus null oder ein bisschen Gewinn gemacht hat. Aber die anderen Ideen, die da in diesem Verlag so entstanden sind und falsch weitergeführt worden, die haben halt diesen Deutschlandauftritt vermasselt.
Ja.
Und es gab so Business 2.0 Ideen, weißt du, in dieser Blasenzeit irgendwie, wir machen Business 2.0 und
Ja.
also gab es die deutsche Ausgabe von der T3. Die T3 gibt es immer noch in England beispielsweise. Das ist so irgendwie großes Model-Foto über 2 Seiten mit so einem kleinen iPod irgendwie unten links und dann steht da irgendwie 2 Zeilen Text so. Und das ist so ein Magazin, was in Deutschland überhaupt keiner gekauft hat. Und das war so dieser Geschichten, die Future letztendlich in die Knie gezwungen hat. Und dann bin ich halt rausgeflogen. Und
Ui, ja.
das war auch nochmal eine Erfahrung, so der erste Job, der irgendwie sich 7 Monate gehalten hat oder 6 Monate waren es. Und dann gekündigt und die Abfindung hat dann mein PowerBook G4 gezahlt.
Oh.
Ja, also
Schön.
es ist so, ich glaube,
Ja,
meine
aber
Eltern haben
die Erfahrung hat
mehr.
der, sorry, wir unterbrechen jetzt gegenseitig. Die Erfahrung hat ja der Roland Austin hat auch gemacht. Der ist dann ja nach San Francisco gegangen, weil er sich dachte, als Korrespondent, so wie der Lehnert, könnte er eventuell ja weitermachen in dem Sinne.
Wie gesagt, der war mein Chefredakteur und ein guter Freund und der hat dann noch in München weiter so ein bisschen Zeit verbracht und ist dann durch ein Angebot nach San Francisco gegangen und macht das ja dort von heute aus immer noch. Beziehungsweise der ist dann noch in München geblieben. Wir haben nämlich dann noch bei einer zweiten Firma zusammengearbeitet. Ich war letztendlich nur einen Tag arbeitslos. So, das war irgendwie
Ach.
vom
Der
Wechsel zwischen.
Horror. Und der eine Tag hat gereicht, um sich ein G4 zu kaufen.
Nein, das war ja sozusagen, das war damals der Future-Fehler, dass man mich nicht schnell genug vor dieser Probezeit, vor dem Ende der Probezeit rausgekickt hat und dann
So.
Abfindung zahlen müsste. Die haben sich leider verrechnet um 2 Tage und das hat, wie
Ach,
gesagt,
wie
mein.
schön. Ja, das ist
Ja, das
schön.
war schön, weil, und das Geld ist dann komplett ins Powerbook geflossen und dann war ich letztendlich einen Tag arbeitslos, weil ich bin dann zu einer PR-Agentur gegangen in München und die haben die Xbox One angefangen in Deutschland zu betreuen. Und
Ach.
das Team war 2 Mann stark und die brauchten noch jemanden, der sich so mit Konsolen auskennt. Das andere waren so nur so PR-Menschen.
Ja.
Und da war ich der Dritte. Und wir haben das als Dreierteam haben wir sozusagen die Xbox One hier an den Start gebracht.
Das heißt, dass du dann die auch die ganze Zeit mit Boris Schneider-Johne zu tun hattest, oder wie sehe ich das?
Bosman war der Auftraggeber.
Ja,
Der saß
klar.
bei Microsoft und hat freundliche und böse Mails geschrieben, was wir richtig und falsch machen.
Ja, klar.
War eine sehr super interessante Zeit. Also der
Das kann ich
arbeitet
mir
ja auch
durchaus
immer noch bei
vorstellen.
Microsoft, aber nicht mehr in dem Bereich.
Ja,
Der
ich
war
weiß, er macht jetzt Dings hier, Windows irgendwie selber.
die wichtigen Geschichten bei Microsoft, nicht mehr so Spielekram und so.
Ja, klar, der fällt die Leiter nach oben, weil ich meine, der hat ja auch super Arbeit geleistet. Guck dir mal, das ist der einzig wirklich Bereich, der in den letzten 10 Jahren groß geworden ist.
Ja, definitiv. Und nee, das war sehr lustig. Und ich meine, durch Xbox One war echt, es wurde echt so mit PR-Betreuung war super knapp eigentlich. Wir waren eine kleine Agentur. Die Agentur ist super, super schnell gewachsen. Die Anzahl der Leute, die dieses doch dann jetzt recht große Produkt betreut haben, am Anfang war klein. Und genau, und dann ist letztendlich nach so irgendwie einem Jahr, anderthalb Jahren, ist dann Roland auch nachgezogen zu der PR-Agentur und hat, ja, mit mir zusammen an dem Thema gearbeitet.
Das ist ja ganz heiß. Das ist ja klasse. Prima.
Wir hatten viel Spaß. Also,
Ja,
das
du,
war sehr lustig.
ich habe gerade auch Spaß daran, weil das hört sich alles super interessant an. Ja, herrlich. Und
Ja,
wie
und ich
bist
meine, ja. Nee, das, ich meine, das Lustige war ja eigentlich, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte davon. Ich bin ja irgendwie ins Wasser gestoßen worden, ins
Ja, aber
kalte
das
Wasser.
ist doch nie ein Hinderungsgrund, was den Bereich angeht.
Nee,
Kannst du
gar
mir
nicht,
nicht
aber.
erzählen?
Überhaupt kein Hinderungsgrund, aber du musst natürlich auch so ein bisschen Glück haben, da reinzurutschen, ja. Also ich musste mich bei diesen beiden Jobs letztendlich ich erzähle echt gut aus dem Nähkästchen
Nein,
jetzt.
wieso? Ich meine, das ist auch vollkommen verständlich. Das ist das, was für andere Leute so negativ klingt, aber, oder was man sagt, ah, es ist alles nur wegen Vitamin B. Aber das, was viele nicht verstehen, ist, dass 50% einer guten Arbeitsleistung darin besteht, dass man die Person kennt und dass man der Person vertrauen kann und dass man weiß, dass sie sich anstrengt. Und ich denke mal, das reicht alleine schon, um dich zu engagieren. Und wenn man dir dann gesagt hat, hier hast du ein Buch, lern C++. Weil, ich meine, klar, ist jetzt ein extremes Beispiel, aber das ist, die wussten doch von dir, was du für eine Arbeitsauffassung hast. Und dann
Ja,
kann man.
genau, also das glaube ich auch. Die Arbeitsauffassung und das Engagement und das sehr spezifische Wissen hat da definitiv geholfen.
Ja.
Aber das, also ich kann nicht beschreiben, also das war Glück teilweise auch und ich glaube, das gehört immer dazu.
Genau.
Aber ja, und dann glaube ich, kommt es echt darauf an, wie du dich irgendwie reinhängst. Und ich glaube, das hat ganz gut gepasst. Auch wenn ich zu den Jobs echt sehr glücklich gekommen bin. Aber und dann, ja, dann, keine Ahnung, dann Messebetreuung E3 gemacht und also das war schon alles irgendwie, das war die andere Seite von dem redaktionellen Leben. Und die hab ich kennengelernt. Da gibt es auch Vor- und Nachteile von, aber ich bin
Klar.
jetzt auch wieder froh, dass ich auf der Journalistenseite zurück bin.
Ja, wie viel Boofbabes kann man an einem Tag ertragen, ne? Also, das ist schrecklich.
Also als jemand, der auf der Messe arbeitet, ist das eh, ist das ein Drama. Also das ist deswegen jeder, der jetzt die Leute, die ich in der Branche kenne und mit denen ich irgendwie ständig zu tun habe und so weiter, Messezeit ist echt keine beneidenswerte Zeit.
Ich
Also
weiß das, ich könnte jetzt wieder von mir erzählen, aber dafür sind wir nicht hier. Die Frage, die jetzt als nächstes sich anschließt, ist, wie du dann an den Herrn Hetzel geraten bist. Ist der dir so irgendwie über den Weg gelaufen und hat gesagt, ach, du hast gerade ein MacBook unterm Arm, komm doch mal eben kurz mit hier rein, oder wie passiert sowas?
ja, ich war ja ehrlich gesagt gar nicht so. Also wie gesagt, das war auch noch eine Zeit, wo ich PCs noch hatte neben dem PowerBook und damals war das mit der. Also da kann man irgendwie nostalgisch zurückblicken so, ne?
Ja,
Aber
dafür sind wir ja hier. Es sind 5 Jahre.
2001, 2002 und so war dieses PowerBook G4 habe ich noch mit OS 9 gekauft. Das war nicht schön. Also ganz im Ernst, das ist überhaupt nicht vergleichbar und teilweise gab es Software, die selbst ich irgendwie als jemand, der dann studiert hat nach dem Job, nach dem zweiten Job, der Software brauchte, die gab es einfach auf dem Mac nicht. Das ist nicht so wie heute. Und deswegen
Ja,
hatte ich
klar.
auch immer noch PCs und aber das PowerBook war schon immer die Leidenschaft. Und genau, dann habe ich angefangen zu studieren und habe dann währenddessen das Blog gestartet. Aus Lust und Laune, aus Dezember ist ja immer eh so ein spezieller Monat, wo dann irgendwie so, wo du richtig merkst, dass das Betriebsleben so ein bisschen so, weißt du, weihnachtlich wird. Und das war halt die starke Gerüchtezeit zum Januar-Release, der sich letztendlich als iPhone-Release rausstellt oder als iPhone-Announcement rausstellt. Und die Gerüchte waren ja seit Jahren bekannt, aber das war schon der Dezember, wo man gesagt hat, okay, alles klar, also auf dieser Macworld-Geschichte muss was passieren.
Ja, aber wenn ich mich an die ersten Folgen von Bits und so zurückerinnere, also ihr habt euch dann irgendwie in der Uni getroffen und dann zusammen hingesetzt und darüber irgendwas erzählt, weil der iPod war groß und jetzt gibt's dann sowas, was ist wie eine Musikdatei nur auf dem iPod und das kann man sich so runterladen und das gibt's auch für Windows und jetzt setzen wir uns mal hin und unterhalten uns, weil der Hetzel hat schon irgendwas mit Photoshop gemacht, oder wie ist das passiert?
Das war letztendlich auch eine zufällige Verknüpfung, weil ich habe einen Freund aus Videogames-Zeiten, den Sönke Siemens, der mich auch immer, der auch in einem Bereich noch arbeitet, mit dem ich sehr gut befreundet bin. Und der hat mit dem Timo mal einen Kurs zusammen besucht.
Ah,
Oder,
klar.
ne? Also die kennen sich irgendwie von der Uni oder aus dem Uni-Projekt. So haben die mich irgendwie da reingeholt. Und ich bin ja auch bei Bits und so erst bei ja, Folge 30 oder so eingestiegen.
Ja, und das war dann ja direkt kurz davor. Ich meine, die haben sich vorher schon mal darüber unterhalten, irgendwie gleich in einer der ersten zwei, drei Folgen oder sowas, ging es dann schon über dieses Apple-Telefon rund. Und dann war das dann ja sofort. Ich meine, klar, Webseite, die URL registriert und dann gleich angefangen, oder wie sehe ich das?
Ja, genau. Also das war echt nicht lange durchdacht oder so. Und als dann natürlich am 9. Januar 2007 der Name dann final wurde, habe ich mich sehr gefreut,
Ja, das kann ich mir
diese
vorstellen.
URL auch zu dem Namen passt. Ich weiß auch nicht ehrlich gesagt, ob ich das Blog weiter betrieben hätte, wenn es jetzt irgendwie Apple Telefon geheißen hätte oder. Ne? Also es gäbe, glaube ich, echt einige Sachen, wo man zurückblickt und sagt, ob ich dann irgendwie die Leidenschaft entwickelt hätte oder keine Ahnung, weiß ich nicht, aber jedenfalls passte das so und das hat nochmal einen echten, also einen Schwung brauchte ich da nicht, aber das hat natürlich irgendwie einiges ausgemacht noch und ja, und dann hat man das und dann war es ein langes halbes Jahr, in dem gar nichts passierte, nur Gerüchte und kommt noch eine YouTube-Applikation auf das erste iOS und also irgendwie, das war schon sehr wild.
Wann bist du an dein erstes iPhone gekommen? Wie hast du das bekommen? Also ich habe das jetzt nicht mehr im Kopf, wie das passiert ist.
Das kam in Amerika raus und dann habe ich am 29. und dann habe ich, klar, so die ganze Nachtberichterstattung und aus der Schlange die Livestreams geschaut und solche Geschichten und hatte mir dann eigentlich, ich meine, das eine studentische Zeit, das war noch irgendwie so, da hast du noch nicht irgendwie, das war ja auch kein Business, ja, das war ja irgendwie auch alles nur noch ein Hobby und eine
Ja, und
Leidenschaft
das
und
erste Gerät sollte $899 kosten. War
also,
in
du
Euro
hast.
1000 Euro und so etwa nicht.
Naja, und du wusstest, du kannst da jetzt nicht einfach irgendwie wild Geld draufschmeißen so und das rechtfertigen, dass das irgendwie dein Job ist und so, sondern letztendlich habe ich abgewartet und hab geschaut, was irgendwie so passiert und nach dem ersten Tag sind halt die ganzen Geräte dann auch auf eBay gewandert zu unrühmlichen Preisen. Ich meine, also das passiert ja nach jedem iPhone-Release, dass da Leute versuchen, die schnelle Mark zu machen.
Klar.
Und ich bin durch Zufall auf ein Angebot gestoßen, wo derjenige in seine Beschreibung geschrieben hat, er ist zufällig in Amerika und er ist jetzt irgendwie nicht daran super interessiert, also nicht viel Geld zu machen, er will das jetzt nur schnell raushauen, weil er irgendwie ein zu viel gekauft hat oder keine Ahnung. Und er fliegt zufällig nach München zurück morgen.
Ja.
So, und naja, dann da konnte ich dann nicht anders als dann zuzuschlagen und der ist wirklich dann 2 Tage später nach München geflogen und hat mich getroffen und dann haben wir irgendwie auch die ganze Sache dann irgendwie
Aber du hast
da habe
nicht
ich mich
mit
bar
Schild am Gate
bezahlt.
gewartet, oder? Hier.
Nein, nein, nein,
Mein iPhone. Ach nee, Moment, wie hieß er noch gleich?
Na, das war super nett, ehrlich gesagt. Also ich hätte mir das nicht netter vorstellen können. Auch so mit der Original-Apple-Tüte, weißt du, nichts aufgerissen, sondern er
Toll.
ist wirklich so auf eigenes Risiko so durch den Zoll gelaufen und hat es dann zu mir nach Hause gebracht. Und das war echt, ja, wo du gemerkt hast, okay, der wollte jetzt irgendwie, weißt du, es nicht groß verticken oder so, sondern
Ja,
das war
klar.
Glück. Und dann hatte ich einen iPod Touch den es damals noch nicht gab, aber ich meine, mit dem Telefon konntest du ja nichts anfangen.
Nee,
das Telefon war ja irgendwie AT&T und
kein Jailbreak. Nutzlos.
Nee, ein Jailbreak gab es ja auch noch nicht. Also Jailbreak kam dann irgendwie erst so gleich, naja, gab es irgendwie 4-5 Tage später oder so.
Der Wurzelschorsch war das dann noch nicht, oder?
Doch, klar, ja, der war das schon, auf jeden Fall. Aber das war noch gar noch kein Unlock und so. Also das hat ja dann echt dann noch ein paar Monate und Wochen gedauert.
Ja, klar. Ich hab ein ganzes Jahr gewartet. Ich habe jetzt noch ein Foto von einer Blitzkamera auf einer Kreuzung, wo ich mein iPhone in der Hand habe und zu lange runtergeguckt habe und dann ein schönes Foto bekommen habe für 150 Euro. Weil ich hab's billig für 400 Euro gekauft auf eBay. Mhm. 350 Euro und dann hat es dann doch nachher 500 Euro gekostet und einen Monat Fahrverbot.
Ja.
Ja, aber es war mitten in der Nacht und ich habe einfach nicht gesehen, dass das schon etwas länger gelb war und es war eine von drei Blitzen hier in der Stadt, die an der Kreuzung stehen.
Ja.
Das ist toll, ne? Naja, aber weiter im Text. Ich meine, URLs registrieren. iPadblog.de hast du auch registriert. Warum hast du denn itvblog.de nicht?
Was habe ich registriert noch?
iPad-Blog führt doch auch auf deine Seite oder etwa nicht?
Ich glaube nicht.
Nicht?
Also ich würde mich doch stark wundern, wenn das dahin führt.
Aber ich habe das mal ausprobiert.
Also was ich zum Beispiel, ich habe noch so iOS-Blog zum Beispiel, habe ich noch registriert. Aber ich bin kein URL-Grabber, ehrlich gesagt. Ich habe das iPhone-Blog damals auch nur in dieser einen Form registriert. Ja, also Bindestrich, ohne Com, es gab immer mal wieder Angebote über die Jahre, so ob ich nicht irgendwie die jeweiligen URLs dazu kaufen will, aber ich habe diese eine, das ist nie richtig irgendwie, ja, wie gesagt, ich habe dann noch irgendwie, ich glaube, ich habe noch eine, die läuft so mit, ich habe noch iPhone Nano Blog, habe ich glaube ich noch.
Ja, Nano.
Ja, das war sehr lustig.
Ja, deswegen dachte ich mir auch, gibt es denn jetzt noch was mit dem Tablet? Nein, aber die andere Sache ist ja, das ist jetzt die nächste Frage, über die URLs wollte ich dazu kommen, wie sich das bei dir denn wohl weiterentwickelt. Ist alles das, wo iOS draufkommt, für dich berichtenswert? Das heißt, je mehr Back to my Mac passiert, wenn irgendwann iOS jetzt mal ganz wild spekuliert auf dem MacBook Air laufen würde, würdest du dann anfangen, über das MacBook Air zu berichten oder über den Fernseher, wenn der jetzt zur Verfügung steht und über Apps, die auf dem Apple-Fernseher dann laufen würden? Oder wo ist für dich die Grenze?
Das ist eine gute Frage.
Ja, ich hab mir lange Gedanken gemacht über die Fragen.
Nee, weil die ist wirklich nicht leicht gewesen. Und als das iPad kam, war die speziell schwer. Ich habe mich dann dazu entschlossen, das iPad aufzunehmen, was auch, glaube ich, die richtige Entscheidung war. Aber ich habe mich sehr schwer damit getan. Ich bin kein Blog, der wild Mac-News rausballert. Ich will sehr spezifisch
sein. Ja,
und ich finde das teilweise nicht, also wenn man, ja, keine Ahnung, also ich finde Blogs, die sich zu sehr auf viele verschiedene Themenfelder verteilen, anstrengend zu lesen, weil ich meine, ich als Leser abonniere ja solche Geschichten noch so klassisch als RSS-Feed und ich habe dann auch gewisse Erwartungshaltungen, wenn ich so einen Blog abonniere und tue das vielleicht dann auch irgendwie, sortiere das in gewisse Kategorien. Es mag ja schon sowas geben, wo Blogs erfolgreich damit sind. Zum Beispiel Kollege Becker aus dem Podcast, der hat einen FSCK-Log, betreibt er immer noch, aber hat er früher mal aktiver betrieben und der hat sich mit allen Mac-Themen auseinandergesetzt und ich finde, er hat es gut gemacht. Einer der wenigen, der das extrem gut gemacht hat. Aber es gibt auch viele Blogs, die wollen einfach dann über alles berichten, wo Apple draufsteht, was okay ist, was ich irgendwie, das soll dann deren Ding bleiben, aber das ist für mich nicht interessant, weil das iOS-Thema ist für mich mit iPhone und iPad eh schon so umfangreich, dass ich nicht noch meine Zeit und Energie in Macs investieren möchte und so. Bei iPod Touch zum Beispiel, iPod Touch ist so ein Thema, den führe ich so nebenbei. Also das ist so, da habe ich auch früher nicht speziell geblockt, wenn da eine neue Firmware rauskam oder so. Aber wenn es den halt mal zu erwähnen gibt, dann erwähne ich den. Apple TV, die Frage wird sich dann vielleicht demnächst mal stellen, aber ich habe die jetzt so weit aufgeschoben, ich werde die jetzt so weit aufschieben, weiterhin, bis sich das Thema klärt.
Ja, also, klar, natürlich. Die andere Sache ist, was ich dann halt, meine Logik ist, ich würde über die Sachen schreiben, womit ich meine private Zeit am meisten verbringe. Wenn das darauf hinauslaufen würde, dass du auf einmal, das ist ja die andere Sache, die Wahrscheinlichkeit, dass auf einem Apple TV irgendwas läuft, wo du wirklich interaktiv mit arbeitest, würde nur funktionieren, wenn es ein System dran geben würde, das da dran hängt, was so wie Kinect sein würde. Und erst dann würdest du da wirklich interagieren mit. Sonst würdest du wahrscheinlich nur, ja, weiß nicht, passiv agieren. Oder aber es wäre nur eine Erweiterung vom iPhone oder vom iPad im Prinzip über Screensharing, dass du auf einem größeren Bildschirm spielst. Und das ist ja im Prinzip fast das Gleiche dann. Dann brauchst du ja nicht großartig dein Publikationsverhalten ändern. Von daher sehe ich auch irgendwie das Problem nicht.
Also ich geb dir recht, du solltest auf jeden Fall über das schreiben, woran du Freude hast und was du irgendwo, wo du denkst, so, das Ding, mit dem ich mich auch beschäftigen mag, ja, und das ist halt bei mir iPhone und iPad und die Macs, die konsumiere ich, aber da habe ich jetzt keinen Bedarf, drüber zu schreiben. Aber trotzdem ist das natürlich eine interessante Frage, wenn es dann so weit kommt, dass das deine Hauptbeschäftigung ist, ja, weil
Ja, klar.
ich hab einiges an Prügel eingesteckt, als ich angefangen habe, über das iPad zu bloggen.
Ja, ich weiß,
Also,
ich war dabei. Ich hab's gesehen, ich hab mich kaputt gelacht.
das war schon interessant mit. Also, ich meine, kann er dann einfach hinterstehen und kann das dann auch, aber muss dann letztendlich das auch rechtfertigen. Sowohl für sich selbst als auch dann vielleicht nach außen. Wenn das halt nicht mehr nur reines Hobby ist, sondern wenn es dann auch irgendwie große Teile deines Tages in Anspruch nimmt.
Ja, aber du hast auf der anderen Seite hast du genau den Grund eben genannt, warum die Leute dich kritisiert haben. Die haben ein Besuchverhalten auf einer Webseite, wo sie eine gewisse Art von Nachrichten haben wollen. Und wenn dann irgendwelche anderen Sachen berichtet werden, werden sie sauer, weil es Zeitverschwendung ist. Das ist dieser typische Spruch, das sind 2 Minuten meines Lebens, die ich nicht wiederbekomme. Und dann kommt natürlich immer die typische Antwort, du musst es ja nicht draufklicken und ich kann immer wieder zurückantworten, dann waren die 2 Minuten aber schon vorbei. Und das läppert sich. Wenn man 40 Feeds hat und jedes Mal 2 Minuten drauf verschwendet, sind 2 Stunden am Tag. Und jedes Getting Things Done Buch wird dir sagen, schneid die Sachen zusammen, nimm die Sachen raus, die dich in kleinen Maßen, aber eine Menge Zeit kosten am Tag. Und auf einmal hast du eine Unmenge Zeit, um produktiv zu arbeiten. Und das, deswegen ist dieses Sauersein. Das ist das, was ich gestern hatte, als ich nach 2 Wochen zum ersten Mal wieder was geschrieben habe. Gleich, wie gesagt, Kommentar, oh, toll, was du da geschrieben hast. Und ich habe halt dann mit drauf geantwortet, ja, aber ich sehe es nicht ein, dass ich Sachen, die andere schon geschrieben haben, nochmal wiederhole. Und nur wenn ich wirklich was zu sagen habe, schreibe ich es auch hin. Weil das ist die einzige Möglichkeit, dass ich dann auch den Leser im Prinzip mitnehme und dass der mir folgen kann und dass ich auch wirklich was Zusätzliches zu sagen habe. Weil, was du gerade eben gesagt hast, andere Leute, die immer mehr und mehr Themen dazu nehmen, das, was dann auch passiert, ist, dass die Expertise sinkt. Das heißt, die Leute kennen sich gar nicht genug damit aus, um profund was darüber zu sagen. Und dann läuft das darauf hinaus, dass es immer mehr und mehr zu einer kommentierten Linkliste wird, womit aber der Gruber zum Beispiel extrem erfolgreich ist. Wenn man sich mal das drüber nachdenkt, der schreibt einen Artikel im Monat und ansonsten haut er jeden Tag 5 Links raus auf andere Seiten mit einem Satz Kommentar darunter.
Aber dem Gruber kann man viel vorwerfen. Da kann man ganze Abende mit füllen. Aber
Ja, das ist richtig.
dieser eine Satz ist meistens auch extrem gut.
Ja,
Also
natürlich,
das muss
klar.
man ihm lassen. Und es ist interessant. Also das ist nämlich das andere kritische Thema, dass ich das mit dem ich auch kämpfe und mit dem ich das sich so entwickelt hat. Ja, ich hab früher zum Beispiel auch mehr selbst geschrieben von News, von Themen, die gerade irgendwie aktuell waren, die in anderen Blogs schon aufgeschlagen wurden. Und mein Trend oder meine Entwicklung geht noch nicht so dahin, dass ich irgendwie eine Linkliste habe, so irgendwie, wo der Artikel-Link so schon hauptsächlich auf die andere Seite führt und du kommentierst das nur, sondern das ist schon noch mehr irgendwie, ich setze mich damit mehr auseinander, aber ich sehe das genauso wie du, ich muss nicht Sachen aufschreiben, die woanders schon mal stehen.
Ja,
Ich
aber
muss die nicht abschreiben.
du hast dann ja angefangen, du hast dir ein Power Mac gekauft und hast angefangen, diese Videos dazu zu machen. Ich meine, mir tut das immer in der Seele weh, wenn ich dir sagen muss, dass mich dein YouTube-Feed nicht interessiert. Ich habe da wirklich das gemacht, was du gesagt hast. Ah, abonniert doch mal oder kommentiert mal kurz hier auf iTunes, kurz abonniert, kurz kommentiert und sofort wieder abgemeldet. Aber ist das, was du an Mehrwert lieferst? Das heißt, anstatt dass du sagst, hier, da haben andere irgendwas aufgeschrieben und ich zitiere im Prinzip 2 Absätze davon, verlinke das und mache noch ein eigenes Bild dazu, was ja immer mehr wichtiger wird mit dem Leistungsschutzrecht hier in Deutschland, dass man eigentlich einfach nur irgendwelche Screenshots macht, weil sonst kommt man ja gleich in die Abmahnungsteufelsküche. Was ist Henne-Ei-Problem? Was ist als erstes gewesen? War erst Super Hyper Turbo und dann die Videos oder umgekehrt?
Wir mischen viel durcheinander, aber
Ja,
das
tut
ist
mir
auch
leid.
gut so. Das ist auch gut so. Aber also den Gedanken zu Ende bringen, es ist definitiv irgendwo was zwischen so einem, schau doch mal dorthin, das ist interessant, und irgendwie hier ist mein eigener Beitrag, und ich versuche das zu vermischen. Ich weiß nicht, also ich, oder es ist nicht super pop, oder es ist nicht das, was die meisten anderen Webseiten so machen hier in
Ja,
Deutschland.
eben.
Die meisten anderen schreiben halt diese gleiche News in 5 Absätzen dann halt nochmal. Und das ist auch okay. Das kann jeder so machen, wie er will, aber das ist, ich für mich finde, dass ich meine Zeit dann in andere Geschichten investieren kann. Beispielsweise, ich zitiere halt kurz, und die Links, jeder Link, den ich setze, und du bist ja jemand, der sogar Links nachgeht, das ist ja auch sehr, sehr positiv.
Ja, Moment, 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 ne? Also ich kann mich an mehr als einen Fall erinnern. Ich bin daran gewöhnt, dass du normalerweise deine eigene Meinung zu irgendwas publizierst. Du sagst hier das und das und das, und ich bin der Meinung, du hast es gut zusammengefasst, und dann kriege ich einen um die Ohren geballert, wenn ich kommentiere, ja, hättest du die Quelle gelesen, dann wüsstest du ganz genau, okay, dann habe ich mein Verhalten geändert. Aber jetzt klicke ich jeden Link und lese mir erst alles durch und dann kommentiere ich, boah, hast du Fehler gemacht.
Ja, das ist auch richtig so. Nee, aber das ist ja, also das ist ja, ich sehe schon einen extremen Unterschied von dieser großen Anzahl von US-Blogs, die ich beispielsweise lese, zu den deutschen, wo die Links eigentlich so Proforma gesetzt werden
Ja,
teilweise. Also
genau.
irgendwie so, hier steht das auch nochmal, oder hier habe ich das, oder hier ist der Wikipedia-Eintrag. Aber so, es wird noch mir zu selten gemacht, dass man sagt irgendwie, guck mal, also ich schreibe hier den wichtigen Satz aus einem 5 absatzlangen Artikel auf, aber du solltest, um meinen Kommentar dazu verstehen, auch diese 5 Absätze vom Original lesen.
Ja, klar.
Weil das muss ich nicht nochmal abschreiben. Und das ist,
Ja
das
klar,
ist
nein,
nur
aber das ist
ja.
wissenschaftliches Arbeiten. Das musst du den Lesern auch immer erstmal transportieren, wie du arbeitest, dass die Basis für den Kommentar ist, dass man sich erst das Quellmaterial durchliest. Du kannst nicht Cliff Notes, also diese Reklamhefte zu einem Shakespeare-Stück, einfach nur die kurze Zusammenfassung lesen und dann begreifen, was uns der Autor dazu sagen wollte. Du musst schon erst die Quelle lesen. Und, ne?
Aber du gibst mir recht, es ist noch nicht viel verbreitet in diesem Umfeld,
Nein, natürlich nicht,
über das
weil
wir
das
jetzt sprechen.
andere macht weniger Arbeit. Sich nicht den Text. Das Schlimme an der ganzen Sache ist ja sogar, dass wir mittlerweile so weit sind, dass All Things D, einen Artikel des Wall Street Journal, was überhaupt nicht online verfügbar ist, zitiert und dann andere Blogs auf All Things Digital verlinken und dann nur noch einen Satz aus dem Absatz von All Things Digital lesen und dann Engadget nur noch ein Bild nimmt mit einem Satz drunter und unten drunter sich die Trolle gegenseitig die Köpfe einhauen. Und das ist das, was mich so annervt. Ich habe zum Beispiel, ich bin der Meinung, ich habe letzte Woche dafür gesorgt, dass Gruber eine Statistik auf All Things Digital nicht verlinkt hat, weil ich halt diesen Absatz da geschrieben habe mit den 41%. Also wo die Webseite von dem Marktforschungsinstitut im Prinzip eine Platzhaltergrafik ist, die aussieht wie GeoCities von vor 10 Jahren. Und dann da drin steht, ja, 41% der derzeit verkauften iPads sind iPad 2. Und der Erhebungszeitraum war Februar bis April. Und ich sitze da so und denke mir so, Moment, wann ist das neue iPad rausgekommen? 7. März ist der Vorverkauf gestartet. Und der Autor von All Things Digital schreibt hin, der Erhebungszeitraum war Februar bis April. Und dann weiß ich sofort, dass der Autor nicht nachgedacht hat. Und das interessiert keinen anderen. Die schreiben alle noch voneinander ab. Und das ist das, was bei dir eben nicht der Fall ist. Und das ist das, was dich interessant macht,
Das
ohne
ist
ihn
nett.
schleimen
Das
zu
ist,
wollen.
nein, das ist nett, 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 aber ich glaube, du triffst die Geschichte teilweise schon richtig, obwohl ich da, also mir geht es auch oft so, dass ich teilweise News nicht verstehe, die Runde machen. Und ich tue mich schwer, sozusagen zu sagen, irgendwie, die haben alle keine Ahnung und denken alle nicht nach. Ja, das ist, glaube ich, nee,
Das
das ist
ist sehr
aber
konfrontierend und das ist nicht deine Art, ich weiß. Also.
Nee, aber du hast schon recht. Also es gibt einen Trend dazu, Sachen, die irgendwie. Also guck mal, ich stehe morgens auf, unsere Zeitverschiebung ist nicht relativ groß. Und
Stunden, oder? Im Sommer zwei?
nee, schon eine nur. Also, und wir haben auch die Sommer-Winterzeit und so. Deswegen, also, ne, ich habe irgendwie eine Stunde Vorsprung vielleicht morgens. Was manchmal ganz clever ist, aber abends dann irgendwie zu Problemen führt. Egal. Dann liest du die News der Nacht, ja, so die in Amerika irgendwie publiziert wurden, und dann bist du den Vormittag mit beschäftigt, dass die gleichen News einfach auf Deutsch nochmal veröffentlicht werden.
Ja, und das ist die nächste Frage, die ich dann auch wieder hätte. Aber jetzt lass uns das erst noch zu Ende bringen.
Ja, also ich meine, darüber zu urteilen, Mag ich nicht, weil, weißt du, die ganzen Blogs, Nachrichten, Portale, die das machen, die haben ihre Leser und die haben ihre Leser zu Recht und erkämpft und das möchte ich denen gar nicht absprechen. Aber für mich persönlich ist das nicht interessant. Für mich persönlich interessiert es dann, also ich interessiere mich zum Beispiel auch dafür, irgendwie News zu verknüpfen, ja. Teilweise ist es so offensichtlich, dass irgendwie vor 2, 3 Tagen was passiert ist und jetzt die News dazu kommt, dass die irgendwie zusammengehören oder sich gegenseitig beeinflusst haben, dass man die dann zusammen in so eine News schreiben muss und halt irgendwie nicht einfach nur, wenn du siehst zum Beispiel den Mehrwert nicht, wenn du die einzelnen News nur so
Ja,
aufführst.
genau
Also
so.
diese Verknüpfung und naja, das ist halt auch die Zeit, die das in Anspruch nimmt, denn die Recherche und sich durch alte Kommentare zu wühlen
Die
von
Mühe macht sich keiner heutzutage. Also jetzt ohne jetzt, dass man über die anderen Leute schlecht reden wollen würde. Aber ich meine, du hast das ja gestern gesehen, wo ich geschrieben habe, ja Moment, ja, mit dem Spinner, da steht ja gar nichts im Prinzip auf der ganzen Seite. Und ich bin original von oben bis unten bis zum letzten Kommentar gegangen, um zu gucken, ob da wirklich was steht.
Nee, aber deswegen, aber guck mal, deswegen ist es zum Beispiel auch so, dass mein iPhone-Blog klein und beschaulich bleibt. Vielleicht ist das auch für die, vielleicht, das ist einfach dann auch nicht so massenkompatibel. Und vielleicht reicht mir dann, also mir reicht ja schon so eine gewisse kleine Anzahl von Lesern und
Ja, aber nee,
dann
so kann man das.
passt es.
Das ist wie mit Marco Arment. Marco Arment sagt auch immer, ja, ich habe kein Problem damit, dass ich keine Abonnenten nehme, weil ich habe ja jeden Monat noch genug Käufe. Deine Leserschaft multipliziert sich alleine dadurch, dass Apple mittlerweile 350 Millionen iOS-Geräte auf den Markt geschmissen hat. Davon ist ein nicht kleinerer Teil in Deutschland. Mittlerweile, also in meiner Familie hat jeder ein iPhone. Ich bin jetzt der Erste, der keins mehr hat, weil ich unbedingt ein größeres Display haben wollte. Und ich laufe jetzt mit dem Galaxy Nexus durch die Gegend. Und ich erzähle das ja auch mal mit meinem Legend. Das Legend war zum Davonlaufen. Das ist jetzt das erste Gerät, und Gruber hat das ja auch gesagt, was wirklich benutzbar ist. Die Software fehlt noch, weil alles mit Werbung durchsetzt ist. Zumindest geht nicht mehr. Also mir tränen immer die Augen, wenn ich Touch Arcade lese und die tollsten, neuesten Spiele, vor allen Dingen Brettspiele, bekommt man einfach auf Android nicht. Aber das wird hoffentlich noch kommen. Aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist Englisch und Deutsch. Bist du der Meinung, ich meine, der kleine Leserschaft, du hast nur 82 Millionen potenzielle Leser. Schränkt dich das ein, oder bist du der Meinung, dass du das machen müsstest wie ich, dass du auch mal ab und an einen englischen Artikel schreibst, um dir den Rest der Welt 2,5 Milliarden Menschen zu erschließen? Weil ich habe das jetzt gemerkt, wenn ich nicht auf Englisch geschrieben hätte, wäre nicht gleich der zweite Artikel mit 20.000 Besuchern gewesen, weil dieser Amerikaner mich verlinkt hat.
Ja, das.
Und das setzt sich natürlich auch fort. Also die meistbesuchte Seite ist einfach die Informationen über die Marktanteile. Und die Leute speichern wie wild diese Grafik ab, damit sie es in irgendwelche Hausaufgaben übernehmen können. Und ja, wie ist das? Hast du das
Ja, es
Gefühl, dass
ist
dir was verloren geht, dadurch, dass du nicht auf Englisch schreibst, oder ist das egal?
klar, geht mir was verloren und ich würde wahrscheinlich auch mich dann in andere Kreise vielleicht vortasten, aber ich habe keinerlei Bedürfnis, das eigentlich zu machen, weil die Konkurrenzsituation ist dann natürlich auch viel, viel größer, ne? Also du bist dann plötzlich, du spielst dann in einer anderen Liga und ich weiß nicht, also ich mache das jetzt nicht aus Bequemlichkeit oder so, aber ich glaube einfach, dass ich so mit meinen deutschen Texten eine genügend große Interessentengruppe abdecke und mir jetzt nicht irgendwie ja, mich der anderen Konkurrenzsituation aussetzen mag. Ich finde es sehr beeindruckend, zum Beispiel, was MacStories.net aus Italien macht. Oder der Hauptbetreiber schreibt ja irgendwie seine Dings auf Englisch. Und ja, ist großartig, weil er da irgendwie echt auch gerne mal verlinkt wird und weil er sich super viel Mühe gibt und diese ewig langen Rezensionen schreibt und so. Aber das ist, ich sehe das halt auch irgendwie als das ist Zeitmanagement, ja. Also das würde mich zu viel Zeit kosten, meine Texte sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch zu schreiben, ganz abgesehen davon, ob ich mir das zutrauen würde, keine Ahnung. Aber ich investiere dann meine Ressourcen lieber woanders.
Ja,
Also
klar,
es ist
eben, weil
einfach.
das ist das, was ich halt auch sehe. Diese 2-Minuten-Videos und diese Kurzrezensionen von irgendwelchen Apps, die du auf Deutsch schreibst, du sagst ja selber, das Problem im App Store ist, dass nicht mehr genug Auswahl für die eigenen Interessen besteht und dass Apple jetzt intelligente Menschen eingekauft hat, die das im Prinzip erneuern sollen, dass man in Zukunft besser, leichter, gute Apps findet, die einem, die dem eigenen Interesse ja näher kommen. Und was du nicht unterschätzen darfst, ist, dass du einen Service den deutschen Usern gegenüber lieferst, die halt, sagen wir mal, auch vielleicht kein Englisch können. Ich muss immer mir immer wieder selber vor Augen führen.
Beziehungsweise, Entschuldigung,
Ja,
lass
klar.
mich kurz unterbrechen. Ich glaube, es geht sogar so weit, dass, also ich vergleiche mich ja mit den US-Blogs, ne? Es ist ja schon so, dass ich A, mich irgendwie zeitlich, also was die Aktualität angeht, vergleiche. Da bin ich nicht unzufrieden, ehrlich gesagt. Also das klappt ganz okay.
Ja.
Also was die Aktualität einfach angeht, habe ich mittlerweile, glaube ich, so ein ganz gutes, keine Ahnung, ich habe mich eingespielt, dass selten News, die ich unbedingt schreiben möchte, dass ich da dann irgendwie, dass die viel zu spät kommen oder so. Und viel zu spät heißt in dem Fall irgendwie 2 Stunden zu spät. Also da bin ich ganz zufrieden mit. Aber ich sehe zum Beispiel auch, dass ich lasse ja auch ganz viele von diesen News weg und versuche dann irgendwie einen Mehrwert zu generieren für Apps zum Beispiel. Also wo halt irgendwie nicht nur irgendwie der Pressetext oder der iTunes-Text in den Blogpost geknallt wird und dann irgendwie das Video noch eingebunden wird. Und dann irgendwie der Affiliate-Link gesetzt ist, sondern jede App, und sei das irgendwie echt, betone das immer wieder, aber wenn es nur im Nebensatz dieser Name von dieser App auftaucht, dann habe ich die ausprobiert. Und da bin ich, also das ist schon was ich mir als Standard gesetzt habe, auf den ich auch irgendwie stolz bin. Und dann ich versuche halt so meine Zeit zu organisieren, einzuteilen. Also da. Und da kommen wir wieder zu der Geschichte. Also, wenn ich halt die News dann auf Englisch schreiben würde, dann würde das von dieser Zeit zum Beispiel abgehen. Und dann, also MacNews.net, sehr beeindruckend, aber du siehst auch, der hat halt ein, zwei große Artikel, ne? Also, der hat auch so ein paar, der arbeitet mehrere dran. Deswegen kann er den Newsflow so ein bisschen aufrechterhalten. Aber er persönlich schreibt dann echt nur so eine große Rezension pro Tag, was okay, oder pro 2 Tage, was dann vielleicht auch okay ist, aber das ist dann nicht so meins.
Ja, und die andere Sache ist ja immer wieder dieser Zwiespalt, wenn ich mehr machen wollen würde, müsste ich mehr Leute an Bord holen, die dann auch was schreiben. Und das ist eine Sache, wo ich mir vorstellen kann, dass das für dich nicht in die Tüte kommt. Weil dass das im Prinzip für dich das Blog ja so eigen ist, dass du das auch nie machen wollen würdest. Wie als wenn es
Ja,
Venture Capital wäre, wenn du jemand anders dazu hast. Vor allen Dingen, weil es ja auch Konfliktpotenzial birgt, dass du jemanden dann anfangen musst zu steuern, so ungefähr. Und dass der jemand was nicht schreibt, was dir persönlich nicht in den Kram passt und dass ihr dann anfangt, euch darüber zu streiten, das kommt so nicht auf die Seite oder sowas.
naja, also das ist, ich habe so ein paar Gastschreiber gehabt, ein paar Gastartikel über die Jahre. Das ist so zweistelliger Prozentbereich vielleicht, einstelliger wahrscheinlich.
Ja, eher einstelliger. Also ich bin da
Ja.
schon lange genug dabei.
Aber nee, du hast schon recht, das ist so. Also es gibt so zwei, drei Personen, denen ich da sehr vertraue, die da auch echt eine tolle Arbeit abliefern, aber selbst da ist das so Content, den ich dann natürlich genauso re stark redigiere und
Ja, klar.
also
Dann
daher
musst du
ist es.
Leute finden, die das abkönnen. Das ist ja so eine andere Sache, ne? Wenn man
Ja,
so
und
schreibt.
letztendlich, also ich meine, da ergeben sich dann auch, also ich, wo ich wirklich noch irgendwie nachrüsten müsste, also was ich mir wünschen würde, wäre natürlich irgendwie so, weißt du, jemand, der Korrektur liest und solche Geschichten, aber
Ja.
den kann ich A nicht zahlen und
Ja,
ja, aber
Alex,
das
aber
wäre
so schlimm ist das nicht. Also das sind, ich meine,
naja.
ich bin ja zwar sehr anal renitent, was das angeht, und halte dir wirklich jeden Dativ unter die Nase, aber das ist wirklich nicht unlesbar. Also der Kai Pahl von alles außer Sport.de zum Beispiel, dieses
Ja.
unheimlich gute Sportblog, der pfeift komplett drauf. Hat unheimlich viele Rechtschreibfehler, aber so einen gigantischen Output am Tag. Der schreibt immer, ich muss gleich zum Kunden. Und man muss sich immer vor Augen führen, der macht das, während der seine Frühstücksflocken isst, so ungefähr. Und es sind 4 Bildschirmseiten und noch das ganze Fernsehprogramm unten drunter. Und dann fragst du dich, wie machen die das? Also, und der hat auch noch eine Freundin, ne? Also die Katrin Passig ist mit ihm befreundet. Und ich weiß nicht, wie die das machen. Ich könnte das nicht. Ne? Also von daher, das ist ja die andere Sache, ohne dass ich jetzt wieder in diesen Modus komme, wo ich rumschlage, bis zumindest geht nicht mehr. Aber ich weiß ganz genau, wie viel Arbeit dahinter steckt, dass du diese zwei, drei Nachrichten am Tag hast. Man muss die Nachrichten finden, man muss sie aufbereiten und man muss einen Punkt machen können in der Nachricht. Und wenn sie auch nur zwei Absätze lang ist, dann stecken da Stunden an Arbeit hinter. Und das machen sich viele Leute nicht klar, die dann einfach drunter schreiben, Android ist doch viel besser und iPhone ist scheiße und überhaupt.
Das
Na?
Lustige ist ja, das Lustige, dass ich sehr stolz bin auf die Kommentare.
Ja, ich
Also
hatte es mich gemerkt.
die Kommentare, nee, die Kommentare sind gut. Es gibt ganz selten irgendwie Sachen, wo ich mir Achseln zucke oder so. Aber also jeder Kommentar hat eigentlich irgendwie echt Qualität. Und wenn es dann echt so auf so heiße Themen geht, ich habe gestern zum Beispiel, da ging es ja um diese großes Reizthema Maps und so. Apple macht Maps selber. Ich so ein bisschen fahrlässig nebenbei einfach nur gesagt, so ja, also ganzen Autohersteller, die zocken ja nur ab, was die iPhone-Halterung
Oh
angeht.
Gott, oh Gott, oh Gott.
Das ist, ja,
Oh,
das, nee, aber das ist
Rest
lustig, weil
nicht.
es ist A, natürlich irgendwie echt sowieso ein Reizthema, aber es gab sehr, sehr gutes Feedback dazu, extrem gutes Feedback, wo mit diversen Links und dann mein Posteingang glüht, wo man echt irgendwie ein toller Überblick. Also ich bin da, also, und das meiste ist ja wirklich, also Feedback kommt wirklich, Kommentare sind ja echt so ein bisschen umstritten dieser Tage, ohnehin.
Ja, ich weiß, das
Meint
ist das nächste Thema, worauf ich zu sprechen kommen
ja.
wollte. Amerikanische Blogs, die sagen, wir brauchen keine Kommentare, ihr kostet uns nur Zeit und Nerven und überhaupt, seid doch mal still. Die eine Sache ist, Leute, die Kommentare hinterlassen, das ist 1% der Leserschaft. Ich meine, das wirst du wahrscheinlich, vielleicht ist bei dir der Anteil höher, aber das ist ungefähr so der Anteil, den man sich so sagt. 1% der Leute hinterlassen einen Kommentar und das ist auch der Anteil der Leute, die überhaupt die Kommentare lesen, weil der Rest liest nur oben und klickt dann weiter. Ja, und
Ja, ist
das.
interessant. Also es verteilt sich, ne? Also viel Feedback kommt auch über Twitter zum Beispiel rein oder Rückfragen kommen über Twitter rein.
Genau. Und das ist die andere Sache. Gruber zum Beispiel, meiner Ansicht nach, die 10 Artikel, die Gruber jeden Tag publizieren kann, kommen alleine daher, dass ihn die Leute die ganze Zeit mit E-Mails und Twitter an Direktnachrichten oder Menschen inundieren und der dann einfach nur noch danach gehen kann, was schwimmt gerade auf dem Haufen, der reinkommt, am höchsten. Und dann gucke ich mir das mal an. Der muss gar nicht mehr selber suchen. Der weiß ganz genau, was interessant ist, anhand dessen, der braucht kein Trending-Topic. Der muss nicht auf Twitter gehen und gucken, was Trending ist. Normalerweise müsste sich Twitter eine direkte Leitung zu Gruber legen, was iOS und Mac angeht, weil der wüsste ganz genau, was da an E-Mails reinkommt. Da müssen sie nur einen Algorithmus drüber laufen lassen und das ist dann automatisch Trending und nicht umgekehrt. Weil,
Ja, aber das ist ja genau die Leserschaft auch. Deswegen,
ja
also
klar.
das sind ja auch die Leute, die dann früher vielleicht einen Kommentar hinterlassen hätten, die da halt irgendwie eine persönliche Mail dann schreiben. Deswegen, ich finde Kommentare sehr positiv. Also ich finde, also auch gerade, wir haben über Rechtschreibfehler gesprochen. Rechtschreibfehler werden innerhalb von
Sekunden
Sekunden
beurteilt.
korrigiert. Das ist traumhaft. Muss da aufpassen, nicht irgendwie so nachlässig zu sein und so. Und denkst du, schaust du jetzt nochmal die Kommasetzung an oder wartest du darauf, dass das jemand bemängelt? Nein, nein, das
Ah,
ist
gut,
passiert.
aber Kommas sind wurscht. Wenn ich mir überlege, als ich damals
Ach.
diesen einen, ja, komm, also das ist nicht so schlimm wie der Dativ, muss man ganz ehrlich sagen. Jedenfalls, als ich damals diesen einen Artikel über Stargate geschrieben habe für einen Corona-Newsletter, der war, glaube ich, irgendwas mit 1200 Wörtern lang am Anfang und nachher waren es irgendwie 2000, 3000, 4000 Wörter. Und bei mir ist es immer so gewesen, dass bei längeren Sachen 50% der Zeit geht dafür drauf, die Sache zu schreiben und dann bist du 50% der Zeit damit beschäftigt, Quellen zu überprüfen, ob die Sachen wirklich so gewesen sind, wie du sie in Gedächtnis hatte, dann die Rechtschreibung zu überprüfen und dann alles umzustellen und nochmal kürzer zu machen, dass es auch auf die Seite passt oder in den Artikel. Bereich, den du bekommen hast, weil du darfst ja nicht unendlich lang sein. Und dann kannst du davon ausgehen, ja, was ich dann noch habe, ist, bevor ich überhaupt was schreibe, lese ich zig hunderte Artikel und während dem Weg zur Arbeit morgens im Auto mache ich mir dann halt auch mindestens eine Dreiviertelstunde bis Stunden Gedanken darüber und dann fließt das im Prinzip so aus mir raus, was ich mir schon die ganze Zeit gedacht habe. Und das ist das, was es schwierig macht, wenn du drei Artikel am Tag machen willst. Die Zeit, um über eine Sache zu reflektieren. Du hast gerade gesagt, 2 Stunden. Wenn du in diesem Zeitrahmen bleibst, es geht heute gar nicht mehr, dass man zum Beispiel jetzt, was ich jetzt gestern, vorgestern über Join geschrieben habe. Morgens wurde die Sau durchs Dorf getrieben von Teltarif. Mittags hat die Telekom geblockt und abends war schon klar, dass beide nicht recht hatten und dann konnte ich was dazu schreiben. Wenn ich vorher geschrieben hätte, hätte ich mich wahrscheinlich noch in Anführungsstrichen lächerlich gemacht und hätte ein Update schreiben müssen oder sonst irgendwas, dass es ja alles gar nicht so ist. Ne?
Ja, es ist definitiv immer eine Zeitaufnahme, ja, so News. Also
Hm.
die können sich echt ändern und deswegen tue ich mich ja auch so ein bisschen schwer mit Gerüchten zum Beispiel. Also was die Berichterstattung über Gerüchte angeht, weil das sich irgendwie ständig ändert und Quellen in Zweifel gezogen werden. Und man kann immer mal so eine Zensur machen und sagen, so, das ist der Stand der Dinge jetzt, ja. Und da kann man zum jetzigen Zeitpunkt einfach das und das draus schließen und dann finde ich das auch berichtenswert. Aber man muss das irgendwie, ich finde schon, dass du musst das irgendwie, also ich glaube, viel entsteht auch so, dass du Sachen in Kontext setzen kannst, ja.
Ja,
Also,
genau.
Dass du irgendwie, es geht nicht nur darum zu sagen, irgendwie DigiTimes ist eh immer irgendwie komisch, sondern es bricht ja teilweise auf Autoren runter, ja. Wall Street Journal, wer da irgendwie in der Vergangenheit gute Berichte hatte und gute
Ja,
Quellen, wo du irgendwie weißt, so, ah, das ist schon interessant, dass der das jetzt schreibt und so.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ja fast zum Hobby geworden von mir, die Leute, die für Pando Daily schreiben, auseinanderzunehmen. Weil
Ja.
was da zum Teil vom Stapel läuft und das Problem an der ganzen Geschichte ist, das hast du ja vielleicht, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, ich habe mich da ein bisschen mit Felix Schwänze gekabbelt bei mir auf dem Blog, weil ich ihn dafür kritisiert habe, dass er gesagt hat, dass dieser Artikel von Trevor Gilbert über HBO so gut gewesen ist. Wo ich dann, wo Felix dann zu mir sagte, ja, ich bin halt nicht so intelligent wie du und ich im Prinzip, ja, aber so meinte ich das gar nicht. Und das ist das, wo du gerade gesagt hast, Kommentare sind dir wichtig, du bist stolz auf die Kommentare. Du hast aber auch eine Art an dir, den Leuten in dem, was du schreibst, immer mitzugeben, auch wenn es nur Wörter sind, was unheimlich schwierig ist, finde ich. Du bist weder zynisch, noch sarkastisch, noch ironisch und trotzdem immer freundlich auf eine Art und Weise, die nicht herablassend ist. Und das ist so schwierig. Und ich denke mal, das war auch immer... Das ist so seltsam. Ich meine, ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich dir was gesagt habe und es dann zurückkam von wegen so, ja, das soll jetzt nicht gemein wirken und von dir zurück, ja, ich weiß genau, wie du das meinst. Das ist so selten. Ich kann mich an eine Sache erinnern. Ich habe auf Bits und so die einen Kommentar hinterlassen und ah, oh, da kam ein Herr Pittenau um die Ecke und dann wuff. Und ich wusste gar nicht mehr, wo links und rechts ist. So ist der mir vorbeigerauscht. Und ich hab neulich, als Gruber die Talkshow mitgenommen hat von 5x5 jetzt zum New Radio, habe ich, glaube ich, getwittert, Gruber macht einen auf Fanboys und nimmt seinen Podcast mit zu einem anderen Network. Und dann habe ich gelernt, was ein Facepalm-Smiley ist, weil den habe ich dann von den Fanboys zugekriegt. Und das würdest du halt nie, also es ist jetzt kein Vorwurf gegen die Fanboys, aber es ist so eine Sache, das würdest du nie machen. Du bist immer, selbst der trollste Troll, da bist du immer noch freundlich und sagst, ja, schön, was du sagst, so ungefähr, ohne dass es gemein klingt. Und da bin ich so neidisch drauf, weil ich das nicht hinkriege. Ich schaffe es noch in dem Satz mit 5 Wörtern beleidigend zu wirken. Das kriegst du einfach nicht hin. Und das ist unheimlich, also ich denke mal, das ist auch Teil deines Erfolgs. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass du es schaffst, ohne dass du wie eben Gruber, wie ein absoluter Fanboy zu wirken, positiv über iOS und Mac schreibst, ohne dass es wirkt, als ob du der absolute Schleimer wärst. Und das ist eine Qualität, die kann dir so schnell keiner nachmachen. Und auch wenn du auf Englisch schreiben würdest, finde ich jedenfalls. Ich weiß, das klingt jetzt unheimlich schleimend, aber...
Deswegen würge ich dich da jetzt auch ab. Ich nehme das einfach mal so hin. Ich glaube schon, dass da irgendwie, also dass das so Umgangsformen gibt, die ich mich denen auch dann eher zugeneigt fühle.
Ja klar, liegt das daran, dass du finnisches Blut hast? Ich meine,
ich habe kein finnisches Blut. Also ich sitze in Finnland seit 2 Jahren jetzt, anderthalb Jahren. Und ich habe seit 6 Jahren eine Beziehung zu einer Finnin und wir haben in München. Also ich heirate dann irgendwann mal ein.
schon fest geplant.
Wir haben zusammen in München gewohnt und sind jetzt irgendwie mal hierher gegangen. Und das war letztendlich irgendwie natürlich auch dadurch bedingt, dass ich dieses Blog von überall schreiben kann.
Ja, klar.
Das ist eine Vorteil.
Wollte ich vorhin eigentlich auch schon anmerken. Der Vorteil davon, dass du dann halt den Mac Pro gekauft hast und dann das Video bearbeiten und dann hast du irgendwann festgestellt, ja Moment, all meine ganze Arbeit hängt im Prinzip nur am Ende eines 2 Megabit DSL-Zugangs zum Internet. Und dann kannst du es überall mit hinnehmen.
Das ist korrekt, ja. Und das ist echt eine interessante Erkenntnis, wenn du dann mal so weit bist. Ich meine, da hängen natürlich auch andere soziale Komponenten und so weiter doch dran. Aber so was die Arbeit angeht, ist das sehr, sehr interessant auch für mich gewesen, das so festzustellen. Und du hast das, bis das nicht auf den Tisch kommt, hast du eigentlich auch irgendwie und dir keine Gedanken drüber machst, hast du keinerlei Vorstellung, wie frei man dann eigentlich ist. Klar. Ja, das ist schon cool.
Ja, aber dann ist das ja unheimlich schön, dass du Finnisch gelernt hast. Dann merkt man ja erstmal, was dahinter gestanden hat.
Naja, ist es ein Work in Progress hier, aber ich fühle mich hier sehr wohl. Es ist ein sehr beschauliches Land.
Ja, die andere
Sehr.
Sache ist ja, ich war schon da, habe ich dir mal irgendwann mal gesagt, ich war ja auch schon mal in Finnland. Ich war sogar bei Nokia in dieser komischen Villa da, wo die ganzen Chefs dann rumgesessen haben und wo man gemerkt hat, warum die jetzt im Moment den Bach runtergehen. Irgendwann ist man dann so großkopfert, dass man gar nicht mehr, ich weiß nicht, RIM und Research in Motion und Nokia sind sich da meiner Ansicht nach sehr ähnlich. Also dieses Gefühl zu haben, dass einem sowieso keiner was kann. Da fällt einem dann auch wieder Steve Ballmer an, wie er auf der Bühne steht und am Brüllen ist, bis zum es geht nicht mehr. Das hat der Gruber auch neulich angesprochen. Wenn man oben ist, verliert man einfach irgendwie den Blick dafür. Man muss weiter hungrig sein. Und das ist das, was neulich auch gesagt wurde. Dieser eventuelle Exodus von guten Leuten, der eventuell passieren kann. Die ganzen Leute, die jahrelang jetzt diese, die Aktienoptionen bekommen haben und auch der Grund, warum Tim Cook jetzt dafür gesorgt hat, dass die Aktie weiter an Wert gewinnt, das liegt darin, dass die intelligenten Menschen in der Firma halten wollen, weil nur wenn die weiter an Wert dazugewinnen in ihren Aktienpaketen und dass sie danach genug Geld haben, die kriegen jetzt im Prinzip Dividenden ausgezahlt, dass die ihre Steuern bezahlen können, um in Zukunft dann ihre Aktien behalten zu können, weil die müssen ja auf die Aktienoption auch erstmal Steuern zahlen. Und dass sie dann da bleiben bei Apple, weil sonst würden die jetzt schon gehen und was Neues anfangen, weil das steuerlich für sie von größerem Vorteil ist und weil sie dann auch kreative Freiheit haben. Man sieht das ja zum Beispiel an den Nest-Leuten. Also die sind ja auch von Apple. Und dieser,
Flipboard, das sind schon so Startups, die sich gemacht haben und das waren ja auch alles ehemalige Apple-Angestellte.
ja, das ist ja
Also
dieses, das, was man Brain Drain nennt. Also das, was dann immer passiert, wenn eine Firma groß ist und auch wenn sie zu groß wird, um noch elegante Steuerungsstrukturen zu haben. Als ich damals in der Hauptzentrale von Nokia gewesen bin, stand da eine Cray, die hat, glaube ich, 150.000 Mark gekostet und die stand da nur so rum und hat eine Weltkugel animiert im Eingangsbereich und stand davor und dachte uns so, hey, das ist unser ganzes Jahresbudget, warum steht die hier? Da wurde dann auch, dann sind Leute rumgelaufen, ha, wenn ich meine Nokia-Aktien vor 2 Jahren verkauft hätte, dann hätte ich mir jetzt ein Haus kaufen können. Andere Leute haben jetzt ihre Villen und ich habe jetzt nichts mehr. Und nachher ging es halt doch wieder positiv weiter. Aber wie viele Leute da richtig arm geworden sind daran, das macht man sich gar nicht klar. Nur weil Nokia nicht wahrhaben wollte, dass ein Paradigmenwechsel stattfindet. Ne? Und das ist halt die Frage, wie lange kann Apple das hochhalten? Wann gibt es weiterhin das nächste gute Ding? Also dann jetzt den Fernseher und vielleicht irgendwann mal, das ist der nächste Schritt, wo ich dann denken musste, als du das halt geschrieben hast über die Autosachen. Windows wollte schon vor 7, 8 Jahren ins Auto und hat es nicht geschafft. Das ist der nächste Schritt, der nach dem Fernseher kommt. Dann werden sie darüber anfangen zu diskutieren, wann macht Apple das Betriebssystem für im Auto, im Dashboard. Das ist das, wo man noch hingehen könnte. Und dann, also das ist jedenfalls meine Ansicht, was das angeht.
Ja,
Und
ich
das ist
glaube, also der Fokus ist halt sehr wichtig, ne? Dass du einen Fokus setzt auf bestimmte Kernbereiche und die dann diesen Markt dann halt auch nur, was halt Apples Stil ist, nur betrittst, wenn du halt denkst, du kannst diesen Markt, kannst ihn entweder dominieren oder du kannst zumindest was Gutes beisteuern.
Ja, aber auch
Und ich
weiter hungrig bleiben, weißt du? Weiter vorangehen und im Prinzip diese Bleeding Edge bilden, weißt du? Also diese ganzen Anglizismen. Ich reg mich sonst immer drüber auf, wenn Leute Englisch reden. Aber was sollst du dazu auf Deutsch sagen? Das
Ja.
Coca-Cola Schutzmarke, TM. Nein, aber jetzt guck dir das so an. Jetzt, ich meine, gut, Moment. Ja, lass uns nur kurz einen Troll-Kommentare abfrühstücken. Wenn Leute bei dir in den Kommentaren am Rumtrollen sind, habe ich mir ja zur Aufgabe gemacht, mir die zur Brust zu nehmen und an deiner Stadt den Leuten zu sagen, dass sie nicht alle Latten auf dem Zaun haben. Also.
Es ist nett, aber nein, also ich glaube, man. Ja, es wird immer irgendwie Einflüsse, nenne ich es mal, geben, die irgendwie destruktiv sind. Aber ich glaube, es hängt dann halt auch irgendwie an. Ich nehme mir das dann auch selbst irgendwie so ein bisschen zu Herzen. Ja, also ich denke mir halt auch, dass das hatte Auslöser, solche Kommentare. Und da gibt es immer wieder Leute, die das auch ohne irgendwelche Auslöser irgendwie vorantreiben wollen. Aber es gibt auch ganz klar irgendwelche Sachen, wo man sich auf, naja, auf so ein gewisses Glatteis begibt oder wo man so absolute Aussagen tätigt. Also ich bin oft zum Beispiel hin und her gerissen, Sachen so absolut zu beschreiben, ja, so irgendwie, keine Ahnung. Apple ist das hat das beste mobile Betriebssystem.
Ja,
guck, ja, haben sie, definitiv. Also ja. da braucht mir keiner was anderes erzählen, beziehungsweise kann mir was erzählen, aber ich glaube es nicht. Aber trotzdem sollte man reflektieren können. Und jetzt, ich meine, jetzt poppen die ganzen Videos auf, so, weißt du, alles, was in iOS 6 ist, gibt es schon lange bei Android und so weiter.
Ja, da gut.
Es wäre einfach nicht so mein Stil, so einen Vergleich jetzt anzustreben, der für die meisten irrelevant ist, der einfach nur dazu da ist, irgendwie, um Fronten aufzubauen.
Das genau. Und das ist das im Prinzip, was ich unheimlich gut kann, ohne dass ich es will. Und das ist das der Grund, warum du halt keine Trolle bei dir in den Kommentaren hast, weil du es schaffst, es richtig darzustellen. Und es ist halt schwierig, es nicht so darzustellen. Ich meine, ich kann jetzt nur wieder sagen, du solltest dir Android 4.0 mal angucken. Meiner Ansicht nach ist es jetzt gleich auf, was die Leistungsfähigkeit angeht. Was nicht gleich auf ist, ist die Qualität der Software. Und das ist ein riesengroßer Punkt. Und da kann man dann wirklich alles erzählen, was man will. Wenn ich Triple Town nicht gekriegt hätte auf dem Android, dann hätte ich mir das Handy nicht, hätte ich das nicht weiter benutzt, weil ich habe das in dem Moment bestimmt 2 Wochen lang ganz intensiv gespielt. Aber das ist die andere Sache. Ich glaube, wenn es nicht so gewesen wäre, dass ich mir hätte 2 Jahre lang die Hörner abstoßen können oder fast 3 Jahre lang auf iOS, wenn ich nicht bis zum Esgeht nicht mehr gespielt hätte die ganze Zeit, dann hätte ich auch nicht den Absprung geschafft, weil ich hatte es dann so ein bisschen über, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay.
Sonst schaffst du das nicht. Und die andere Sache ist, was ich schon die ganze Zeit sagen will, man darf nicht vergessen, wo du 16, 17 gewesen bist. Da gibt's genug junge Menschen und natürlich auch noch ein paar ältere Menschen, weil wir immer ältere Kinder werden. Aber wenn du 16, 17, 18 bist, dann suchst du nach dieser einen Wahrheit. Du möchtest gerne, dass das, was du benutzt, genauso wie ich das vorhin gesagt habe, das ist mittlerweile schon eine Stunde her, dass ich mir eine Dreamcast besorgt habe, weil der Nachbar einen super NES hatte. Mhm. Man möchte, dass das, was man selber hat, das Beste ist, einfach um selber das Gefühl zu haben, dass man, ich will nicht sagen Recht hat, aber dass man auf der guten Seite der Macht steht, so ungefähr, weißt du?
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist dann halt das, was viele Kommentatoren antreibt. Und deswegen tut es mir auch schon fast leid, dass ich so auf Trevor Gilbert rumgehackt habe. Der kann nicht wissen, dass es damals Napster gegeben hat. Ich habe damals als Student bei Bertelsmann gearbeitet und mitbekommen, wie die Napster gekauft haben, und er stellt sich dahin und erzählt, ja, es ist logisch, dass HBO kein Streaming anbieten wird, weil bla. Und es tut einem ja fast leid, wenn man 15 Jahre älter ist und dann den armen Jungen sagen muss, kannst du nicht wissen, da warst du 5 Jahre alt, aber was du da erzählst, Captain Obvious, ne? Also herzlichen Glückwunsch. Und in 5 Jahren wird es dann soweit sein. Ich meine, YouTube hat jetzt Felicia Day und Will Wheaton und Nerdist Geld an die Hand gegeben, um eigene Channels auf YouTube aufzumachen. Und das weiß zwar jetzt wahrscheinlich noch keiner, ich weiß das, weil ich die Podcasts von denen höre und weil ich Will Wheaton selbst sehr mag, aber die machen da im Prinzip eigene Fernsehsender bei YouTube im Moment. Und Amazon wird jetzt in der Herbstsaison die ersten eigenen Fernsehsendungen produzieren. Und Netflix produziert die nächste Staffel Arrested Development. Mhm. Und alleine dieser Aspekt, also ich wusste das, er wusste es wahrscheinlich einfach nicht, weil er nicht so viel Fernsehen guckt wie ich oder nicht in dem Teil des Internets existiert, aber ich sitze dann da und sage herzlichen Glückwunsch, sage ihm genau, was er falsch gemacht hat, wirke dann halt unheimlich vor den Kopf stoßend, aber im Endeffekt ist es so, es ist auch so gemein, wenn man dann jemandem sagen muss, du, das liegt an mangelnder Lebenserfahrung oder dass du, was soll man da sagen, und das tut einem dann auch wirklich so richtig leid, wohingegen andere Leute auch auf Pando Daily schreibt, Paul Carr, auch damals von TechCrunch, ist vollkommener Sack, der ist unerträglich, sagt allen Leuten, wo sie sich hinstecken können, so ungefähr, und hat eine riesengroße Jubelmenge, also haufenweise Jubelperser hinter sich, die ganze Zeit sagen, ja, zeig's ihnen so ungefähr, weil die genau darauf stehen, wie bei der WWE, wenn der Undertaker, weiß ich nicht, Bret Hitman Hart einen zwischen die Augen haut, so ungefähr, weil sie dann einfach nur irgendwas haben, oh, da gibt's Blut, so ungefähr. Ne?
Allein an der Auswahl der Kämpfe hast du jetzt gerade gezeigt, wie alt du bist.
Ja, ich habe am Anfang gesagt, wie alt wir sind.
Ja.
Ne? Also von daher, klar, sicher, ich habe das auch auf dem, was war das, Super NES noch? Nein, das gab es sogar auf dem PC, WWF, Schießbrot gegeneinander.
Ja,
von daher. Oh Mann, das habe ich ganz vergessen. Wie geht's denn dem Code Surgeon? Wo ist der und wann gibt's die nächste Staffel Super Hyper Turbo?
Gute Frage, vielen Dank. Ja, es war ein lustiges Projekt. Also wir haben uns da irgendwie echt, ich habe gerade, also indirekt habe ich darüber gehört, weil er einen Podcast aufgenommen hat zu Diablo 3 bei Breakfast at Manu spielt. Da irgendwie auch, da bin ich auch manchmal zu Gast, so ganz ausgewählt, ganz punktuell. Aber genau, da hat er auch nochmal irgendwie SAT angesprochen gehabt. Und das war ein schönes Projekt. Und wir haben ja irgendwie ein Jahr das gemacht. Und waren auch relativ erfolgreich, würde ich schon sagen. Es war irgendwie ein nettes Format. Wir haben es halt nicht finanziert bekommen. Und finanziert in dem Sinne, dass du die Zeit rechtfertigen konntest, die wir beide da reingesteckt haben, im Gegensatz zu, naja, in der Zeit hätten wir auch richtig arbeiten können, in den Anführungszeichen. Also daher, es hat leider nicht diese Schwelle überschritten.
Ja, aber überleg dir das mal. Ich wollte das jetzt nur ansprechen. In Amerika ist das Geld vorhanden. Gut, klar, die haben da einen Markt von 350 Millionen Menschen, wo mittlerweile wahrscheinlich irgendwas mit 30, 40 Millionen Geeks sind. Morgan Spurlock hat jetzt eine Dokumentation rausgebracht, zusammen mit Joss Whedon, hier Episode 4, Nerds Return, oder wie das jetzt heißt. Ich komme jetzt nicht ganz drauf, ist jetzt ganz frisch rausgekommen. YouTube nimmt Geld an die Hand, um diese Kanäle zu produzieren, um zu gucken, die schmeißen ganz viel an die Wand und gucken, was kleben bleibt. Und die Möglichkeit, dass du das mit ihm nochmal machen könntest, ist nicht gering, wenn YouTube irgendwann in Deutschland auf die Idee kommt, das nochmal zu machen. Das Problem ist, du bist mittlerweile in Finnland.
Achso, nee, das ist ja kein Problem. Das sind ja alles irgendwie nur Kosten, die man, das sind ja Reisekosten letztendlich. Mhm. Also das ist nicht das Problem. Und es ist, wäre auch, es ist letztendlich, es läuft auch in ein finanzielles Problem aus. Und das Finanzielle zeigt sich halt immer in der Zeit, ne? Da muss man die Zeit halt ganz, also meine Währungszeit mehr oder weniger. Aber was ich sagen will, also im Moment haben wir halt wir haben immer noch eine Übergangsphase. Wir haben immer noch eine Phase, wo TV-Sendungen sehr teuer produziert werden und so Internet-Startup-Geschichten nicht weitergeführt werden, obwohl sie von einer sehr enthusiastischen Zielgruppe angenommen werden. Also ich erinnere, das Twit-Network hat zum Beispiel auch irgendwie eine Game-Show letztendlich vor ein paar Wochen mal an den Start gebracht, 10 Folgen produziert und die sind nun wirklich nicht schlecht im Anzeigenverkauf. Und die haben, das ist dann letztendlich ausgelaufen. Leo Laporte hat irgendwie gemeint, so, wenn wir irgendwie hier nicht 50.000 Download von der Folge bekommen, dann muss er das jetzt absetzen, sonst macht das wirtschaftlich keinen Sinn. Es werden halt sehr viel, es ist halt so eine Übergangsphase, wo sehr viel, wie sagt man, also wenn Sachen eingehen, wo Sachen eingestampft werden, die eigentlich Potenzial hätten.
Ja, aber die Angst habe ich halt. Deswegen trommel ich ja auch so für. Jetzt zum Beispiel, ich meine, ich weiß nicht, ob der Herr zeitweise davon was mitbekommen hat, dass der Herr Will Wheaton im Moment mit Felicia Day zusammen einen Videopodcast oder eine Videosendung produziert, wo es darum geht, die setzen sich hin und spielen 20 Minuten lang mit Leuten, die bei Eureka mitgemacht haben oder mit dem Grant Imahara von Mythbusters, spielen die Brettspiele. Also die haben Small World gespielt und Munchkin und was weiß ich nicht und Siedler von Catan. Und du kannst mir nicht erzählen, dass das eine riesengroße Gruppe von Menschen anspricht, die auch außerhalb des Nerddom leben, weil Brettspiele sind groß. Und dadurch, dass Brettspiele auf dem iPad existieren mittlerweile und das iPad 70, 80 Millionen Mal verkauft worden ist, wir sind da ganz, ganz nah dran. Und was die von Nerdist da produzieren, da ist der Neil Patrick Harris dabei von How I Met Your Mother und da Weird Al Yankovic und die schneiden Folgen jetzt zusammen, alte Farscape-Folgen, weil die da irgendwie Zugriff haben über die Jim Henson Company. Und das sind so Sachen, das kannst du dir sonst eigentlich gar nicht vorstellen. Das hat angefangen mit Dr. Horrible vor, wissen wir, das ist schon 6 Jahre her, wo der Autorenstreik gewesen ist. Aber der Joss Whedon hat gesagt, er ist immer noch von der Idee her da hinterher, dass er eventuell noch eine zweite Folge davon produziert. Und wenn jetzt im Herbst von Amazon in Amerika Fernsehfolgen rauskommen, die dann als Original Content über Amazon gestreamt werden in die Haushalte, dann, es wird nicht mehr lange dauern. Also kannst du mir nicht erzählen.
Nein. Also ich möchte dir auch nicht erzählen, aus eigenem Interesse. Ich hoffe schon, dass das irgendwie noch stärker an Fahrt aufnimmt. Aber es steht halt noch nicht auf so den klassischen Medienbeinen.
Ja, vor allen Dingen hier nicht. Hier in Deutschland ganz bestimmt nicht.
Ja, obwohl ich mit Amerika auch Content, wo ich denke irgendwie, also keine Ahnung, kennst du Sexy Nerd Girl zum Beispiel? So ein Blip-TV- Start, also weißt du, so irgendwie, so wo einzelne, was ich sagen will, es gibt einzelne Personen, die tolle Sachen produzieren, wo du denkst, irgendwie so, die haben so viel Zuschauer eigentlich verdient. Aber
ich weiß, das ist noch gering.
Die werden nicht vermarktet, da liegt viel Potenzial einfach zur Vorbereitung. Also ich glaube nicht, dass das untergeht. Es wird immer großartiger Content produziert werden. Also es ist nur die Frage, wie du es vermarktest und wie du den Leuten dann auch sozusagen diese Zeit vergütest. Es geht da, ne, also wie, dass sich irgendwie rechtfertigt, dass sie halt irgendwie die Zeit sich dafür nehmen. Und genau, und das beschreibt eigentlich auch ganz gut das Super Hyper Turbo Projekt. Das ja, an dem wir sehr viel Spaß hatten.
Ja,
und das ja, das offiziell, glaube ich, noch nie nie zu Grabe getragen wurde.
Also, ja, eben. Also sonst würde ich es auch, ich hätte es doch nicht so angesprochen, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, dass ich dich, wie sagt man sowas? Das ist wie, ach Gott, was war das? Mit der achten Staffel Buffy, die dann als Comic rausgekommen ist. ich will jetzt nicht, dass du jetzt irgendeinen Zeichner beauftragst, der dann irgendwo unter den, was ich in irgendeiner Sprechblase sehe, ich habe das Mikro, ich habe die Macht.
Verstehe.
ne? Also, keine Ahnung. Aber ja, so ist das. Und ansonsten, ja, ich meine, man merkt das ja auch daran, für wie viel Geld das produziert wird. Du kannst mir nicht erzählen, dass da extrem viel Geld hinterhängt. Das wird alles für unheimlich kleine Budgets produziert. Aber das ist auch die andere Sache. Udo Vetter hat gerade eben geblockt von wegen Leistungsschutzrecht in Deutschland. Ich will jetzt nicht politisch werden, aber wenn man sich überlegt, dass da im Prinzip die alten Strukturen versuchen, die neuen Strukturen kaputt zu kloppen und auf der anderen Seite, dass man für das Geld, überleg mal, wie viel Geld damals die Erstellung eines Magazins gekostet hat, wo du damals dann noch gearbeitet hast zusammen mit dem Roland und was man heute für das Geld produzieren könnte, weil die Leute, weil einfach alles so einfach geworden ist. Die Bildqualität von einem iPhone 4S ist mörderisch. Überleg mal, du könntest mit dem iPhone 4S bessere Videos aufnehmen, als das, was die PC-Player damals auf irgendwelche CDs gepresst hat, wo dann Lithium gegen Duron irgendwie auf Schiebewagen durch die Gegend geschoben worden ist und das auf 320x240 auf den 14 Zoll Röhrenmonitoren in den Kinderzimmern unserer Welt gezeigt wurde. Also,
Ich bin überhaupt jemand, der total optimistisch daran geht. Ja? Also ich sehe ja, dass da gute Arbeit geleistet wird. Ich habe jetzt sehr, sehr viele bekannte Freunde in der Branche, die immer noch Magazine produzieren und die das einfach aus Leidenschaft machen und die das toll machen und die werden das auch weitermachen. Ich bin überhaupt nicht pessimistisch. Ja, es ist einfach nur, es ist jetzt so ein Wandel, struktureller Wandel und da lotet sich jetzt vieles aus und vieles läuft falsch. Da gebe ich dir komplett recht, aber dass die Qualität, die wird dann nur temporär darunter leiden, weil Leute wollen gutes Zeug produzieren. Das steht für mich fest.
Die andere Sache ist einfach, dass es halt immer granularer wird. Man kann das gar nicht mehr messen daran. Also ich glaube, was ist gewesen? Firefly ist abgesetzt worden mit einem Share von 15 Millionen Menschen, die bei jeder Folge eingeschaltet haben, oder hier Futurama. Die hatten, glaube ich, einen 12-Share oder sowas und sind rausgeflogen bei Fox. Das ist das, was heute American Idol liefert, so ungefähr. Und dann ist das der Gewinner des Abends. Und wenn man hört, wenn Leute auf Twitter sagen, der Gruber macht sich die Taschen voll dadurch, dass er seinen Podcast mitnimmt zum New Radio, und man dann zwei Wochen später hört, während, glaube ich, das der dritten oder zweiten Podcast-Folge, oder ich glaube in seinem Feed, meinte er irgendwie sowas so, es sind noch zwei Werbeplätze offen, $2,500 pro Werbeplatz. Mhm, und die Leute, genau. Oh, so viel Geld, der macht das viermal im Monat, und dann denkt man sich, ja gut, dann kommen da $20,000 zustande, da zahlt man 50% Steuern drauf, dann bleiben $10,000, davon kriegt der Gast Geld, dann muss man den Traffic bezahlen, und dann lebt John Gruber im Monat von weiß ich nicht, $800 oder sowas, die er von dem Podcast macht, lass es 2000 sein oder sonst irgendwas.
Ja, also ich glaube, man muss es gar nicht schönrechnen, weil das ist komplett verdientes Geld. Das ist ja irgendwie.
Ja, alles, und das ist es ja gerade. Das ist der am meisten verfolgte Apple-Blogger, den es auf der Welt gibt, so ungefähr. Ich meine, ich weiß ja jetzt auch ungefähr, wie viel davon hängen bleibt, wenn man von ihm verlinkt wird. Nämlich nichts. Das heißt, er hat das, wie du es am Anfang gesagt hast, und jetzt mal, können wir den Bogen zurück zum Anfang spannen. Du hast gesagt, die ersten zwei Jahre hat man kaum Besucher. Das hat er, glaube ich, in der dritten Folge von der neuen Talkshow auch gesagt. Am Anfang habe ich mich gefreut, als ich am Tag über 100 Besucher hatte. Und jetzt wird das wahrscheinlich im Bereich von irgendwas mit jeden Tag 80.000 Leuten liegen. Hat irgendwie sowas durchscheinen lassen neulich mal. Und in Hochzeiten, wenn was Neues rauskommt, irgendwie eine 500.000. Und dann musst du dir überlegen, dass dann da nur $20,000 hängen bleiben. Und ansonsten hat er diese klitzekleine Werbung auf sich bei sich auf der Seite. Und dass dann trotzdem immer noch Leute durchs Internet rennen und da die Sau durchs Dorf treiben, das ist auch die Sache, wo ich mich im Prinzip in Anführungsstrichen bei den Fanboys nochmal entschuldigen möchte für den Tweet. Das kam dann super zynisch und gemein rüber, was ich geschrieben habe. Aber im Endeffekt meine ich nur, die eigene Kreativität kann man hintragen, wohin man möchte. Und was man dafür bekommt, ist gerechtfertigt. Und es ist viel, viel weniger als das, was man noch vor 10 Jahren dafür bekommen hat, das, was man gemacht hat, weil damals einfach noch nicht die Weite, diese unheimliche Breite des Internets ja existiert hat. Na? Ich denke mal, das kommt auch bei dir super durch, diese Dankbarkeit gegenüber dem Leser, dass er einem die Zeit schenkt, das, was man geschrieben hat, auch zu lesen, zu verstehen und dann intelligente Kommentare zu hinterlassen. Und das ist mir also unheimlich wichtig, dass ich nur schreibe, was bei den Leuten auch noch irgendwie einen zusätzlichen Mehrwert hat.
Ja, aber wie kann man, also ich verstehe echt nicht, wie man sowas noch nicht genug schätzen kann, weil ich sehe schon, dass das Geld bei den meisten Publikationen nicht von den Kunden kommt. Und das ist bei mir auch nicht anders, also bei mir ist es ja auch nicht anders, aber
Nee, klar.
trotzdem verstehe ich nicht, dass Leute irgendwie mein altes Thema, aber gekürzte RSS-Feeds anbieten oder irgendwie
Ja,
Leute
verstehe ich
irgendwie, keine
nicht.
Ahnung, durch irgendwie Overlay oder Underlay-Banner
Oh,
scheuchen
ja.
oder, also es ist mir völlig unbegreiflich, wie man es Leuten so schwer machen kann, die eigenen Inhalte nicht verbreitet zu sehen. Also
Ja,
das
und jetzt
ist.
werden Gesetze dafür verabschiedet hier in Deutschland. Du darfst demnächst gar nichts mehr zitieren, weil schon 2 Buchstaben vielleicht zu viel wären. Du darfst keine Bilder auch nur irgendwie übernehmen. Wenn ich mir, Tumblr könnte in Deutschland nicht mehr existieren. Auf keine Art und Weise. Was da die ganze Zeit quer gepostet wird. Oh, guck mal, ich habe ein Bild gefunden. Zack, auf die Facebook-Wall. Und 2 Wochen später 800 € Abmahnung vom Anwalt. Ich meine, der Udo Vetter hat da schon recht. Das ist der Horror. Und ich finde es einfach traurig, dass ich losgehen muss, um Piraten zu wählen, damit irgendwelche Leute, die eben das, was, das ist ja das Schlimme an der ganzen Sache, die richtigen Trolle, die in der Politik sitzen und im Prinzip nichts verstehen, die kriegen wir ja gar nicht mit, weil wir mit denen gar keine Berührung haben, weil die vollkommen offline leben. Ja? Das ist ja das, was ich auch immer dem Horace DeLue vorwerfe. Der denkt immer, oh, Apple hat riesengroße Wachstumsmöglichkeiten. Die 40% der Leute, die richtig alt sind und gar kein iPad haben wollen mit Internetanschluss, die werden dann einfach außen vor gelassen. Das sind aber für ihn alles immer noch Potenzial. Ja, die können alle ein iPad kaufen. Ja, passt schon. Ne, also, ja, egal. Aber gut, dann guck mal.
Der sitzt übrigens auch in Finnland.
Ja,
Ne?
habe ich mich gefragt, weil der hat gesagt, er hätte bei Nokia gearbeitet und
Ja.
dann hat er die Konferenz in Belgien gemacht und er hat einen französischen Namen und ich glaube, kann es sein, dass der war in Amsterdam, kann es sein, dass der Belgier ist, der in Finnland gearbeitet hat und oft in Amerika ist?
Nee, der ist sogar kommt er aus Osteuropa ursprünglich.
Ach.
Aber ist dann halt auch durch Verwandtschaftsverhältnisse irgendwo in Finnland gelandet, hat in Amerika studiert und lebt aber jetzt hier irgendwie in Helsinki.
Ach, cool.
Ja, lustiges,
Dann sag mal
lustiges.
hallo, ihr kennt euch ja doch alle.
So ungefähr, richtig.
Ja, aber guck mal, dann haben wir, es ist unglaublich. Vor allen Dingen, du sagst, du hättest dich in keinster Art und Weise auf das Gespräch vorbereitet. Das ist
Nein, mache ich
unglaublich.
nie.
Du hast im
Alles hier aus
Prinzip,
der Hüfte.
du hast genau die Punkte nach und nach abgehakt, die ich hier auf dem Zettel stehen habe.
Sehr schön, sehr schön.
Ohne dass wir es großartig abgesprochen haben. Ja, aber das war, guck mal, wie lange haben wir jetzt gebraucht?
1,5 Stunden.
1,5 Stunden. Ich finde, es geht noch. Ich meine, keine 152 Minuten, da komme ich nicht dran. Da fehlen mir auch, glaube ich, noch 3 Leute zu.
Nee, also also wenn du mehr Leute einfach in der Gesprächsrunde hast, dann wird es automatisch länger, das ist keine
Ja,
Frage.
klar, natürlich, weil auch nicht jeder dem anderen die ganze Zeit ins Wort fallen will. Super Gespräch. Also ich total klasse. Vielen Dank.
Danke dir.
Ja, nee, überhaupt nicht.
Doch, doch.
Ne? Also ich bin total begeistert. Premium Content.
Genau.